Technikwürze 172. Stefan Nitsch ist heute zu Gast. Hallo Stefan.
Hallo Marcel.
Und wir reden heute über unsere Selbstständigkeit. Mein Name ist Marcel Böttcher. Hallo.
Herzlich willkommen zu Technikwürze, eurem Design- und Webstandards-Podcast.
Stefan, wann hat dich heute dein Wecker rausgeworfen und ins Büro getrieben?
Mein Wecker hat mich heute rausgeworfen um 8.30 Uhr.
Wie kommt's?
Ich hatte gleich zwei Termine zur gleichen Zeit. Nämlich hatte ich jemanden da, eine Gestalterin, der ich unter die Arme greifen sollte, die bei einem befreundeten Dienstleister in einem Projekt steckt und nicht so richtig weiß, wie sie weiterkommen soll. Und der habe ich ein bisschen Hilfestellung gegeben und ein guter Freund von mir ist vorbeigekommen und hat bei mir im Büro auch ein bisschen gearbeitet.
Wann klingelt dein Wecker normalerweise?
Gar nicht.
Komplett
ich
gar
habe
nicht?
Keinen Wecker normalerweise. Also ich habe ein iPhone und das iPhone hat natürlich eine Weckfunktion, die genutzt wird, wenn es wichtig ist, aber generell richte ich mich eigentlich nicht so richtig danach.
Ja, da geht es mir ähnlich und ich glaube, das ist einer der größten Vorteile der Selbstständigkeit. Seit wann bist du selbstständig?
Seit dem 28. Mai 2007.
Auf den Tag genau weiß er das?
Auf den Tag genau weiß ich das, weil das ein ziemlicher Akt war, das noch rechtzeitig hinzukriegen.
Okay.
Und weil ich es natürlich auch jedes Jahr erneut begieße.
Ist das so? Du feierst das?
Ja, auf jeden Fall.
Okay, ich habe mein letztes Jubiläum, das Zweijährige. Ich habe mich Mitte Mai, müsste es gewesen sein, 2008 selbstständig gemacht und mir ist irgendwann vor kurzem aufgefallen, dass ich die ersten zwei Jahre geschafft habe und vergessen habe, es zu begießen. Unter welchen äußeren Umständen hast du dich denn selbstständig gemacht? Also wie ist es bei dir dazu gekommen?
Ich war angestellt in der Agentur, in der ich meine Ausbildung gemacht habe, zuletzt. Wieder angestellt, also ich bin nicht übernommen worden nach meiner Ausbildung, sondern habe erst woanders gearbeitet und bin dann zurückgekommen irgendwann und ja, ich war sehr, sehr unzufrieden mit meiner Arbeit dort und also nicht nur mit meiner eigenen Arbeitsleistung, sondern auch mit den Umständen, unter denen die Leistung erbracht wurde und ich war unzufrieden mit Fehleinschätzungen und Fehlentscheidungen meiner Chefs und sah das Ganze immer mehr den Bach runtergehen und bei meinen Chefs war das halt ähnlich und ja, dann ist irgendwann die Entscheidung gefallen, dass die Agentur nach und nach halt geschlossen wird und mittlerweile gibt sie, glaube ich, noch so ansatzweise, aber auch nicht mehr so wirklich und ich bin dann gekündigt worden und das war für mich so der Punkt, an dem ich gewusst habe, jetzt oder nie.
Okay, also dementsprechend das schon ein bisschen länger geplant gehabt, oder? Oder also beziehungsweise nicht geplant gehabt, dass es so starten soll, aber dass du grundsätzlich dich irgendwann nochmal selbstständig machen willst.
Genau, also ich war die ganze Zeit immer nebenher so ein bisschen selbstständig. Das blieb natürlich unter einem gewissen Betrag im Jahr, sodass man dann nicht irgendwie Probleme kriegte mit der Steuer und so weiter. Aber das war immer schon, lief immer schon so mit. Der Wunsch war immer da, das irgendwann mal größer zu machen und eventuell sich auch mal selbst komplett drauf verlassen zu können, aber es war nicht so akut vorher.
Okay. Na, bei mir war es, also ich wurde nicht vor die Tür gesetzt und hatte eigentlich auch gar nicht so wirklich den Drang schon länger, dass ich mich selbstständig machen wollte, beziehungsweise ich bin eigentlich schon relativ lange selbstständig. Ich habe mir damals mit 16 einfach beim Finanzamt eine Steuernummer geholt und losgelegt. Dafür braucht man zum einen Eltern, die das mitmachen und einen dafür nicht vor die Tür setzen, die hatte ich, und zum anderen entweder einen netten Familienrichter oder einen Steuerberater, der weiß, wie das geht. Letzteres hatte ich auch und muss allerdings sagen, ich kann das nicht unbedingt jedem empfehlen, weil es ist schon relativ viel stressig, vor dem 18. selbstständig zu machen. Aber das Ganze lief dann natürlich so ein bisschen als Nebengewerbe. Ich bin dann auch klassisch ins Agenturleben eingestiegen und habe dann irgendwann einfach das Angebot bekommen, dass ich in einer anderen Agentur eine Tätigkeit, auf die ich damals ziemlich heiß war, ausüben konnte und die mir genug Geld zum Überleben gegeben haben und das für eine Arbeitszeit, bei der ich auch noch die Chance hatte, mir nebenbei ein bisschen was aufzubauen. Das Ganze halt auf selbstständiger Basis. Und das war so ein bisschen mein Sprungbrett dann. Aber du bist in die Selbstständigkeit gesprungen aus einer Kündigung heraus, wenn ich das richtig gehört habe?
Genau, also es war sogar ein bisschen theatralischer. Ich war im Urlaub im Januar 2007 und bin von allen Seiten getreten worden. Ich müsste mich selbstständig machen. Und ich habe damals halt, war ich in der Phase, wo ich nicht wusste, ob das Richtige für mich ist. Das weiß man halt wirklich auch dann erst, wenn man es wirklich ausprobiert hat. Und bin aus dem Urlaub zurückgekommen und wusste, ich will das machen. Oder ich will das versuchen. Und ich kam zu meinem Schreibtisch am ersten Arbeitstag und da lag ein Umschlag. Und dann habe ich den Umschlag aufgemacht, dachte ja, Gehaltsabrechnung. Und da waren aber zwei Schreiben drin. Einmal die Kündigung und einmal die Gehaltsabrechnung. Und dann kam mein Chef zwei Stunden später erst ins Büro, was ich schon sehr freundlich fand, und machte mich dann darauf aufmerksam, dass er gerne kurz mit mir reden würde. Und ich habe ihn angestrahlt und habe gesagt, ja, gerne.
Du könntest dir schon denken, worum es ginge.
Genau, richtig. Und dann bin ich halt in sein Büro kurze Zeit später und da saß dann sein Partner noch mit und die guckten mich beide, der eine etwas bedröppelter als der andere, aber beide guckten mich relativ bedröppelt an und machten mir also klar, dass das jetzt nicht mehr weiterginge. Und ich habe gegrinst und habe mich gefreut und ich habe so gestrahlt dabei. Ich glaube, so ein Gespräch hatten die noch nie in ihrem Leben. Und ich war so dankbar und so froh, dass das vorbei war, diese Zeit. Ja, und dann aus der Situation heraus wusste ich dann, jetzt geht's rund. Und das war so für mich der Moment auch, wo ich in dem genau richtigen Moment halt das Signal bekam, so geht's eh nicht mehr weiter. Dass ich dann halt wusste, das muss jetzt so sein, das ist jetzt so und eine bessere Gelegenheit als jetzt gibt's nicht.
Also dementsprechend hast du schon länger, weil du ja kein direktes Sprungbrett, außer jetzt eine Kündigung hattest, was da kommen wir sicherlich dann später auch nochmal zu, auch so ein paar Vorteile hat, aber ansonsten hattest du ja jetzt nicht schon den ersten Job an der Angel oder sowas.
Nee, überhaupt nicht.
Also dementsprechend war es einfach schon der längere Wunsch, sich mal selbstständig zu machen und da dann die entsprechende Möglichkeit, das da in dem Umfeld zu tun.
Genau.
Okay. Wie ging das dann bei dir los? Du hast dann bei der nächsten Metzgerei angerufen und gefragt, ob die eine Internetseite bräuchten. Du würdest dich in zwei Tagen selbstständig machen, direkt nach deiner Kündigung, oder?
Nee, überhaupt nicht. Ich habe erstmal mir Literatur besorgt natürlich. Ich habe Leute gefragt, die selbstständig sind. Ich komme auch aus einer Familie, wo Selbstständigkeit eine lange Zeit lang die Regel war. Und insofern hatte ich da schon ein gewisses Gefühl für und gewisses Wissen darüber, was natürlich irgendwie sehr diffus war, aber es war auf jeden Fall da. Und deshalb fühlte ich mich jetzt nicht ganz so alleingelassen. Und ja, einen Steuerberater hatte ich. Mit dem hatte ich ein paar Jahre vorher schon mal eine kurze Zusammenarbeit wegen einer Selbstständigkeit. Und wusste also genau, wo ich hingehen musste. Habe mich dann beraten lassen und habe halt von überall Unterstützung bekommen. Und dann bereitet man sich so darauf vor. Das dauert ja auch eine Zeit, also bis man das dann alles erstmal eingetütet hat und bis man die Sachen zusammengetragen hat, da vergehen ja Wochen. Und ich hatte eigentlich geplant, am 1. Juli 2007 mich selbstständig zu machen. Und dann hatte ich eine Anfrage, weil ich so ein bisschen gestreut hatte, kurz danach. Du hattest ja gerade nach den ersten Akquise Aktionen gefragt. Ich habe halt in meinem Freundeskreis und in meinem Bekanntenkreis, der so auch in der Werbung oder in der Internetbranche irgendwie sich aufhielt, habe ich so ein bisschen gestreut, dass ich mich jetzt selbstständig machen werde. Und jemand, den ich kannte damals, also sowohl im realen Leben als auch über tägliches ICQ und E-Mails und so, dem hatte ich das dann auch irgendwann so im Nebensatz erzählt. Und er forderte sofort von mir einen Lebenslauf an. Und ich habe das gar nicht ernst genommen und habe das nicht gemacht, weil ich darauf überhaupt nicht vorbereitet war. Und zwei Wochen später hat er das wieder angefordert und hat gesagt, Mensch, mach doch mal, ich habe da was. Und dann wurde mir klar, dass das wohl doch nicht so eine hohle Phrase ist, sondern irgendwie ernst gemeint sein muss. Ja, und dann habe ich meine Sachen zusammengestellt, abgegeben und das war das erste Projekt. Das ging dann auch relativ lange direkt und startete halt mit der Maßgabe, es geht nicht am 1. Juli, sondern es muss unbedingt noch Ende Mai sein. Besser noch früher, aber früher hätte ich es auf keinen Fall geschafft. Und dann war der Starttermin der 28. Mai. Und das ging auch gerade so auf.
Okay, bei mir ging das ein bisschen... Also ich glaube, ich habe eher mich erst selbstständig gemacht und mir dann entsprechend Gedanken darüber gemacht, weil sich da, wie gesagt, die entsprechende Möglichkeit aufgetan hatte. Ich habe davor eigentlich gar nicht so wirklich daran an einen Jobwechsel gedacht. War allerdings auch so ein bisschen mit dem Arbeitsumfeld gar nicht mal kollegial oder so. Das war super, oder wie ich mich mit den Leuten verstanden habe, sondern einfach die Tätigkeiten, die ich dann zum Schluss auszuführen hatte. Damit war ich nicht mehr ganz so zufrieden. Deswegen kam diese Möglichkeit da halt sehr passend. Und ich weiß gar nicht mehr, wie viel zwischen dieser besagten E-Mail mit dem Angebot und meiner Kündigung dann verging. Es kann allerdings nicht großartig mehr als dann ein paar Wochen gewesen sein. Ich habe dann mit meiner Lebensabschnittsgefährtin, die übrigens immer noch dieselbe ist, also dementsprechend hat sie die Selbstständigkeit überlebt. Das hat abgesprochen, ob das für sie in Ordnung wäre, dass ich mich dann eine gewisse Unsicherheit begebe, auch wenn es erstmal mehr Geld bedeutet hat, aber das halt auch nur zugesagt für ein paar Monate und danach kam dann natürlich erstmal das große Ungewisse auf einen zu. Aber das war in dem Moment in Ordnung und insofern habe ich das dann gewagt und mir eigentlich dann erst angefangen, auch sowas wie Lektüre zu holen und nochmal mit ein paar Leuten zu sprechen und mir zu überlegen, wie es danach eigentlich erst weitergehen sollte, weil diese entsprechende Chance dann halt auch vergänglich schien. Aber ich glaube, so im Nachhinein haben sich unsere Wege dann doch ziemlich, ziemlich geglichen, was so halt Lektüre und Planung und so weiter angeht. Du bist jetzt seit 3 Jahren selbstständig, dein täglicher Ablauf, dein typischer Tag sieht ungefähr wie aus?
Da muss ich dich enttäuschen, sowas gibt's eigentlich nicht und das ist ja genau das, worauf du wahrscheinlich auch hinaus wolltest. Das
enttäuscht mich gar nicht mal so sehr.
Ich wollte gerade sagen. ich mag das sehr, dass ich jeden Tag im Prinzip größtenteils nicht weiß, was auf mich zukommen wird. Natürlich gibt es so statische Elemente wie die Geschichte, dass man irgendwann zwischen frühmorgens und spätmittags aufstehen muss, dann irgendwo hingeht, wo man arbeitet. Ob das jetzt, also früher war es mein Wohnzimmer, ich habe früher von zu Hause aus gearbeitet, das heißt, eigentlich war es eher ein Arbeitszimmer mit einer Couch drin. Es war ursprünglich mal als Wohnzimmer gedacht, aber das hatte sich dann ziemlich schnell erledigt. Jetzt ist es momentan ein Büro, ein externes, was auch eine Art Regelung so ins Leben bringt, weil das Privatleben ist dann halt doch mehr Privatleben, auch wenn wenig da ist. Aber es ist halt privat dann das, was zu Hause ist. Und wenn man ins Büro fährt, ist halt wirklich Arbeiten angesagt. Und da zieht allein aufgrund des Standortwechsels so eine stärkere Splittung einfach ein. Ja. Und dann macht man sich auf den Weg ins Büro und beginnt den Tag wie jeder andere auch mit E-Mails und Blogs und so weiter und so fort und Anrufen. Und das geht dann so lange, wie man das machen möchte.
Ab wann kann man dich morgens immer so ungefähr oder mittags im Büro dann erreichen?
Oh, das ist sehr unterschiedlich halt. Also es gibt, ich habe Gott sei Dank grandiose Kunden. Es gibt Kunden, die wissen das, wann sie mich erreichen können. Die machen davon auch in Anführungsstrichen schamlos Gebrauch, was sie natürlich auch sollen. Es gibt Kunden, die rufen mich nachts um, weiß nicht, 22 Uhr an. Das ist dann auch in Ordnung. Wenn sie mich kriegen, dann und ich dran gehe, dann bin ich auch da für sie. Und es gibt Kunden, die versuchen es dann halt um 8 Uhr und merken dann halt, dass sie mich nicht kriegen. Ich rufe dann natürlich auch zurück. Also man erreicht mich irgendwann zwischen 8 und 11 eigentlich. Also das ist die Regel. Ich gehe auch zu Hause natürlich ans geschäftliche Telefon, ans Handy. wenn es einen Anruf gibt um die Zeit. Aber die meisten wissen das halt aus Erzählungen. Es gibt halt wenige Kunden, mit denen ich so über Telearbeit einmal ge-emailt und Auftrag erteilt oder so. Es gibt's halt relativ wenig, sondern die Zusammenarbeit ist schon relativ persönlich, auch wenn sie oft über Telefon stattfindet, aber man lernt sich dann doch schon ein bisschen kennen. Und ich glaube, dass diese große Flexibilität und dieses eigenbestimmte Arbeiten doch die Kreativität eher fördert als unterbindet. Und das wissen Kunden zu schätzen und deshalb akzeptieren sie das.
Das ist ein guter Punkt. Trennst du Telefon und Handy nach privat und geschäftlich? Also hast du beides doppelt oder?
Also ich habe natürlich einen Geschäftsanschluss hier im Haus liegen, also in dem Büro, in dem ich arbeite, mit einer geschäftlichen Nummer. Ich habe eine private Nummer, die halt Freunde kennen und sonst keiner. Und mein Handy ist eigentlich mein geschäftliches Handy. Natürlich telefoniere ich damit auch privat, aber wenn ich das dabei habe und es kommt ein Anruf, dann gehe ich da dran.
Das ist bei mir ähnlich. Das ist allerdings, hat sich insofern nochmal gewandelt, dass ich gemerkt habe, wie unpraktisch so ein Festnetztelefon ist, und deswegen bin ich dann irgendwann auf das quasi digitale Festnetz, also ein Voice-over-IP-Anschluss. Dementsprechend kommt irgendwie diese komische alte Faxnummer dann schon per E-Mail an, und mein Festnetzanschluss ist meistens auf mein Handy weitergeleitet, so dass man mich zwar auf dem Festnetz erreichen kann oder beziehungsweise das Gefühl hat, man würde eine Festnetznummer wählen und entsprechend auch finanziell dann das Gleiche dabei rumkommt. Entschuldigung, aber ja, dass dann halt man mich dann trotzdem mobil erreicht, weil ich im Moment sowieso relativ viel in Agenturen und so bin.
Ja, ich bekomme das immer wieder angetragen von einem guten Bekannten von mir, der mir eine Telefonanlage verkaufen möchte, mit der man unglaublich viele Dinge einstellen kann, von denen ich noch nie gehört habe. Aber der wichtigste Vorteil, den er immer schildert, und das sehe ich tatsächlich auch so, und das ist auch der einzige Grund, warum ich mir das immer wieder mal zwischendurch für ganz kurze Momente überlege. Es gibt ja Telefonanlagen, mit denen kannst du auch von der Anlage aus ein Voice-over-IP machen. Das heißt, du kannst zum Beispiel zu einer Telefonanlage ein einzelnes Voice-over-IP-Telefon dazu nehmen mit einer einzelnen für sich geblockten Nummer. Und dann kannst du einfach irgendwo auf der Welt, wo du im Hotel gerade bist, kannst du das einstöpseln in das Ethernet, und dann läuft das. Oder über WLAN. Und dann klingelt es da, wenn die deine Essener oder Hannoveraner Nummer anrufen.
Ja, und ich nehme da mein Webinterface und richte meine Rufumleitung dann dahin ein. Ist natürlich teurer, also jedenfalls was die Minutenpreise angeht, ja, wenn das Ganze dann auf eine Festnetznummer nach sonst wo weitergeleitet werden muss. Aber ich muss sagen, also zum einen bin ich nicht so viel im Ausland unterwegs, zum anderen glaube ich, ist es dann auch in Ordnung, wenn man mich mal 3 Tage nicht auf dem Festnetz erreicht. Warum ist dir, oder was sind für dich jetzt die großen Vorteile eines eigenen Büros? Weil habe meine Agenturen, wo ich in ein, zwei Agenturen auch meinen festen Schreibtisch inzwischen habe, weil ich relativ viel da sitze. Aber ansonsten, wenn ich für meine eigenen Kunden arbeite, dann passiert das entweder von einem Café aus, von einer schönen grünen Wiese an einem See oder dann doch meistens von meinem Homeoffice aus. Was ist beim Büro so der große Vorteil für dich? Weil es ist ja auch irgendwo ein Umstand, jeden Tag da zu wandern, wenn man eigentlich es nicht unbedingt müsste.
Ja, ich gebe dir recht, wobei ein Café oder ein See musst du halt auch erstmal kommen, ne? Also das zählt dann nicht als Argument, aber
in mein Homeoffice aber nicht.
Das außer stimmt. Das
in
stimmt.
Mein Wohnzimmer dann.
Das stimmt. Also so sehr man diese Freiheit lieben kann, die man hat, wenn man zu Hause arbeitet, es schleicht sich da dann doch irgendwann. Schleichen sich da Dinge ein, die man halt nicht so gerne hat. Also zum Beispiel der klassische Freelancer, der sitzt halt schon mal einen halben Tag im Schlafanzug oder in Unterwäsche am Schreibtisch.
Na gut, das tue ich nicht.
Und ich hätte auch nicht von dir erwartet, dass du das jetzt zugeben würdest, aber nein, um Gottes Willen.
Zugegeben, also diesen Cut zwischen ich schlafe und ich arbeite, den brauche ich dann doch noch.
Ja, aber es gibt ja, also ich bin auch nicht so ein Typ, der das dann unbedingt machen muss. Aber es gibt halt schon mal den ein oder anderen, der sich dazu hinreißen lässt. Und ich weiß gar nicht, ich glaube, für mich war das immer so eine fehlende Hürde einfach. Also diese Tatsache, dass man innerhalb seiner vier Wände arbeitet und lebt, sorgt halt dafür, dass man auch noch weniger rauskommt, dass man keinen wirklichen Schnitt hat zwischen dem einen und dem anderen, was bei Selbstständigkeit sowieso extrem schwierig ist, finde ich, weil du bist eigentlich ja immer im Einsatz, egal wann und wo du bist, ob jetzt am Wochenende ein Kunde anruft und einen Notfall hat, ein Problem hat oder so, unter der Woche du bis nachts arbeiten musst oder am Wochenende auch mal eine Nacht durcharbeiten musst oder so. Das passiert halt mal. Diesen Cut zu machen, das ist sowieso schon schwierig genug, aber ich glaube, der ist notwendig, damit du eine Regenerationsphase auch einfach hast, in der du dann dich wieder auf deine Arbeit freuen kannst. Und deshalb empfinde ich das als ganz nett. Mein Büro ist etwa 1,3 Kilometer. Ich habe das relativ genau nachgemessen bei Google. Etwa 1,3 Kilometer von meiner Wohnung entfernt. Das heißt, ich habe einen Fußweg von circa 15 Minuten und einen Weg mit dem Auto von 2-3 Minuten, das, was unglaublich komfortabel ist und was genau so weit weg ist, dass man sich aufs Arbeiten einstimmen kann und man aber nicht für jeden Kram nach Hause rennt und dann doch mal zu Hause bleibt, sondern man geht dahin. Der Grund, warum ich mir ursprünglich das Büro angeschafft habe, war einfach die Sache, dass das Wohnzimmer auf Dauer ein bisschen zu klein wurde fürs Arbeiten und Leben, beziehungsweise Wohnen. Man wollte sich dann mal auf die Couch setzen und einen Film gucken, aber nebenan steht halt der Rechner und der Stapel mit der Arbeit. Das sorgt auch dafür, dass man mental irgendwie davon nicht so richtig loskommt. Und dann wurden es immer mehr Bücher und immer mehr Equipment und noch ein Rechner hier und dann brauchte man einen Windows-Testrechner und noch einen zweiten Bildschirm und einen großen Drucker und einen Fax und ein sonst was, einen Server vielleicht und ein paar Platten. Und das alles dann im Wohnzimmer aufzubauen, ist dann doch ein bisschen wagemutig. Ja, und dann war irgendwann halt die Frage, wo kann man das hinschaffen, wo kann man sich was suchen, und dann habe ich gesucht.
Das ist im Moment auch so ein bisschen, oder beziehungsweise schon seit Längerem, der eigentlich so der einzige Grund, der mich überlegen lässt, mich doch nochmal irgendwo anders niederzulassen, den ganzen Kram, den man dann halt so hat, der dann doch nicht zu unterschätzen ist, jedenfalls bei mir und so, wie ich das raushöre, bei dir ja auch. Bei mir ist es allerdings halt so, dass ich im Moment schon seit Längerem so viel in Agenturen sitze, dass wenn ich die Miete des Büros dann auf Stunden umrechne, ich mir wahrscheinlich auch ein Hotelzimmer für die Zeit mieten kann oder so. Wobei ich dadurch natürlich nicht den Vorteil hätte, dass ich meinen Kram da lassen könnte. Aber sei es drum, jedenfalls, es würde sich bei mir nicht so wirklich lohnen. Oder beziehungsweise ich hätte nicht das Gefühl, dass es sich lohnen würde. Und insofern sitze ich noch in meinem Homeoffice, was allerdings dank dieser Notebook-Erfindung und einer Freundin, die das alles sehr gut mitmacht, lässt sich das im Moment auch noch ganz gut bewerkstelligen, muss ich sagen. Ja.
Die große logistische Herausforderung ist ja auch nicht, deinen Kram alles immer ins Hotelzimmer zu kriegen, sondern die große logistische Herausforderung ist ja, deine Telefonnummer von der Telekom jedes Mal mit ins Hotelzimmer zu nehmen und deine feste IP auch dorthin zu kriegen. Das stelle ich mir schwierig vor.
Das stelle ich mir in der Tat auch sehr schwierig vor, ja.
Nee, aber eigenes Büro hat schon Vorteile, hat aber auch Nachteile. Klar, es kostet Geld, es muss geputzt werden, es muss unterhalten werden. Du brauchst Mobiliar mehr, als du für ein Homeoffice brauchst. Du möchtest dann auch mal einen Kunden mit dahin nehmen. Das heißt, du brauchst auch irgendwie mal eine Kaffeemaschine, eine zusätzliche, und du brauchst Stühle und einen Konfitisch und einen Präsentationsrechner, vielleicht brauchst du einen Beamer und so weiter und so fort. Das läppert sich auf jeden Fall. Also das ist nicht zu unterschätzen.
Und du hast den Vorteil, dass du dann nicht den ganzen Tag alleine sitzt.
Genau, richtig.
Den haben andere nicht. Also mir macht das, wie gesagt, aufgrund meiner vielen Abwesenheit und meinen, ich sag mal, Kollegen auf Zeit, macht das Ganze nicht so viel aus, aber ich kenne Leute, ehemalige Kollegen von mir, die sich dann auch irgendwann selbstständig gemacht haben, ihre Nische gefunden haben. Finanziell lief alles super. Sie waren glücklich mit der Arbeit, kamen dann trotzdem nach einem halben Jahr wieder zurück und haben um eine Festanstellung gebettelt, einfach aufgrund dessen, dass sie in ihrer Selbstständigkeit quasi vereinsamt sind, weil sie einfach nicht rausgekommen sind und ja, so täglich keine Bezugsperson hatten. Das empfinde ich halt, wie gesagt, zum einen aufgrund meines relativ vielen Rumkommens nicht so schlimm. Zum anderen habe ich auch gar nicht das Gefühl, dass ich überhaupt alleine in meinem Büro sitze. Denn irgendwie ist man ja trotzdem dann den ganzen Tag vernetzt und hat so seine festen Skype-Partner, mit denen man sich den ganzen Tag lang dann nebenbei hin und wieder mal unterhält. Und insofern muss ich sagen, ich vereinsame jedenfalls nicht in meiner Selbstständigkeit.
Das sehe ich ganz genauso. Also ich bin halt auch ziemlich oft unterwegs. Es gibt auch Jahreshälften, wo ich mehr unterwegs bin unter der Woche als zu Hause. Und das genieße ich sehr. Ich habe das total gerne, zu reisen und bei Kunden zu sein. Und ich wohne auch gerne mal im Hotel. Das muss jetzt nicht ein halbes Jahr lang durchgehend so sein, aber das kann gerne mal 1, 2, 3 Wochen so sein. Neue Städte, neue Kollegen zu sehen, neue Teams sich zu integrieren und zu arbeiten und so, das macht schon sehr viel Spaß. Und gerade die Vernetzung zu Hause oder im Büro, du sagst es ja, man sitzt nicht alleine da. Mir hat das auch nie gefehlt. Ich habe ganz lange auch in der Wohnung, in der ich vorher gearbeitet habe, die jetzt nur noch Wohnung ist, auch alleine gesessen an meinem Schreibtisch und in meiner, ach so, das könnte ich vielleicht noch erklären. Ich hatte vorher eine Wohnung, da habe ich ein halbes Jahr, war ich da drin selbstständig. Das waren 30 Quadratmeter oder wahrscheinlich sogar nur 28, irgendwie sowas. Und ich hatte ein riesengroßes Bett. Das war eigentlich so, ich meine, ich bin halt 2 Meter groß. Da stand halt ein riesengroßes Bett in diesem Raum, ein Kleiderschrank, ein großer Schreibtisch. Ich hatte ein Fenster im Wohnraum, ein Fenster in der Küche. Die Küche war ungefähr so 1,5 Quadratmeter groß. Ich hatte ein kleines Bad, in dem man, also man hätte noch Platz sparen können, aber es war wirklich schon so klein, dass man sich kaum rumdrehen konnte, und einen kleinen Flur. Und da habe ich ein halbes Jahr lang gewohnt und gearbeitet. Und insofern, also mir macht das nichts aus. Auch alleine arbeiten macht mir nichts aus. Wenn ich allerdings kein Skype und kein Twitter und kein Adium mit ICQ, MSN und so weiter um mich rum hätte und ich wüsste, ich könnte die Menschen, die ich mag, jederzeit erreichen oder kein Telefon oder so, dann würde ich wahrscheinlich mich einsam fühlen. Aber durch diese ganzen Technologien ist das halt einfach nicht so.
Lass uns mal zu den, also ich stimme dir da nochmal kurz in allen Punkten zu. Lass uns nochmal kurz über die Kunden sprechen. Du meintest ja am Anfang, du hattest da dann deinen Startauftrag. Wie lange ging der ungefähr?
Das waren 9 Wochen.
Hast du danach direkt Anschluss gefunden?
Ja.
Und wenn ja, wie?
Also das war ein sehr komischer Zufall. Ich habe damals für eine Berliner Agentur in Mainz gearbeitet, für 9 Wochen. Und habe dann, während ich in Mainz war, auch Kontakt bekommen zu Jens Kochtreis, unserem CSS-Buddha. Und der hat mich gefragt, ob ich nicht Lust hätte, dabei bei den Wegkrauts mitzumachen. Die hatten kurz vorher so eine kleine Pause und haben so ein bisschen reflektiert und sich neu geordnet und so. Und damals lief das alles so wieder an. Und dann bin ich dazugekommen, habe mich halt mit ihm getroffen. Wir waren auf dem Frankfurter Webmontag. Und als ich mich dann in der Liste vorgestellt hatte, während ich dort unten in Mainz war, wurde Dirk Giener da, der jetzt bei Yahoo in San Francisco arbeitet, Grüße an der Stelle an ihn herzlich, wurde irgendwie auf mich aufmerksam. Der arbeitete damals bei Bartenbach in Mainz und fragte, ob ich nicht Lust hätte, ihn mal dort zu besuchen. Und da habe ich das gemacht und das war der nächste Job.
Grundsätzlich würdest du sagen, über welche Kanäle, über welche Wege bekommst du deine Jobs am ehesten?
Das lässt sich ganz schwierig auseinander differenzieren. Also ich habe mittlerweile kommen sehr viele Jobs rein durch Empfehlungen, weil ich einfach ein paar Projekte gemacht habe und Leute, die dann halt in diesen Projekten sind, andere freie Projektleiter und andere freie Entwickler und so weiter, machen halt Werbung, wenn sie mit der Leistung zufrieden war, die man gebracht hat. Das ist auch eine wichtige Empfehlung. Immer gut sein, immer gute Leistung bringen, engagieren. Empfehlung ist eigentlich das allerbeste. Bessere Werbung kann man nicht bekommen. Die zweite Sache ist, ich habe am Anfang über Xing mir Agenturen rausgesucht zum Beispiel, die ich dann unter die Lupe genommen habe, ob die Design machen oder Kunden haben, die mir gefallen könnten, und habe einfach mal überlegt, welche Kunden möchte ich denn haben? Für welche Agenturen möchte ich denn arbeiten? Und habe die einfach angeschrieben. Ich habe mir da den Human Resources Verantwortlichen rausgesucht oder Projektleiter oder Creative Director oder so, und habe die angeschrieben und habe gesagt, ich bin Spezialist in den und den Bereichen und ich würde mich gerne mal vorstellen. Und das habe ich dann irgendwie, zum Beispiel in München, habe ich 10 Agenturen angeschrieben und habe über den Zeitraum von 4 Tagen, glaube ich, 6 Termine gekriegt und habe dann hinterher für 3 dieser Agenturen dann auch gearbeitet. Und das hat eigentlich immer ganz gut geklappt. Warum ich das nie in Essen gemacht habe oder hier in der näheren Umgebung, ich habe keinen einzigen Kunden in Essen, keinen einzigen Kunden in Düsseldorf, keinen einzigen Kunden irgendwo in der näheren Umgebung. Das nächste ist irgendwie tatsächlich Frankfurt im Moment. Aber das hat immer ganz gut geklappt. Und man konnte das dann gut verbinden, mit Freunde besuchen, andere Städte sehen und so. Und das war eine Form von Akquise, die mir gefallen hat.
Ich habe über Xing am Anfang es insofern versucht, dass ich diejenigen angeschrieben habe, die direkt in ihr Profil geschrieben haben, dass sie gerade einen Webdesigner, einen Spezialisten im Feld XY suchen. Das ist ziemlich grandios gescheitert. Ich habe da einfach mal, keine Ahnung, irgendwie die ersten 20, die mir da einigermaßen vernünftig erschienen, angeschrieben. Da ist so ziemlich gar nichts draus geworden und das kann ich auch nicht großartig empfehlen. Ich kam damals leider nicht so wirklich auf die Idee, da weniger als auf Einzelpersonen als auf Agenturen zu gehen. Ich denke, das kann doch deutlich besser funktionieren. Deswegen habe ich Xing dann eine Zeit lang eher links liegen gelassen und mich wieder auf meine persönlichen Kontakte gestützt. Und ich hatte am Anfang ja auch genug erstmal zu tun, um davon über die Runden kommen zu können. Das war eher noch so Bonus on top, was ich da gesucht habe. Und aber verrückterweise sind über Xing, über die Zeit dann doch noch, obwohl ich mein Xing-Profil nicht großartig pflege, da irgendwie großartig Zeit reinstecke und auch mir seit langem mal über irgendwie auf meine To-Do-Liste geschrieben habe, dass ich da mal wieder das reinschreibe, was ich eigentlich mache und nicht das, was ich vor 2,5 Jahren mal gedacht habe, machen zu wollen oder so, was ich spätestens jetzt machen muss. Naja, aber jedenfalls habe ich das dann alles so ein bisschen liegen gelassen und muss sagen, über die Zeit sind dann doch so 1-2 Aufträge darüber zusammengekommen, teilweise auch Kunden mit einer Größe, bei denen ich nie gedacht hätte, dass sie einfach über Xing losgehen und suchen, dass meine Xing-Bilanz dann doch wieder relativ positiv ist.
Ich glaube, das Problem mit den Leuten, die gerade dringend suchen, weil wenn man über Xing sucht, dann glaube ich, muss man schon eine gewisse Schmerzgrenze überschritten haben. Also was gar nicht negativ gemeint ist, aber es kann ja sein, dass man einfach niemanden findet. Ich glaube, dass du dann selber einen Preis ausgesucht wirst, was oft ein Killerkriterium ist halt. Wenn du einen spezifischen Suchauftrag einstellst für einen Freelancer im Bereich Frontend zum Beispiel, dann gibt es einfach naturgemäß mehr Bewerber. Und mehr Bewerber heißt weniger Aufmerksamkeit pro Bewerber, die du ihm schenken kannst, die Aufmerksamkeit als Auftraggeber. Und dann hast du nicht die Möglichkeit, dich denen anzugucken, und das scheitert halt dann öfter. Wenn du aber eine Agentur ansprichst in Zeiten, in denen sie gar keinen Bedarf hat, dann ist es natürlich etwas unwahrscheinlicher, dass du überhaupt interessant bist. Aber wenn du das geschickt machst und ein bisschen frech bist und aber auch selbstbewusst und gute Referenzen hast, dann freuen sich die Agenturen darüber auch, weil die sind immer begeistert, wenn die ihren Pool erweitern können eigentlich an potenziell fähigen Leuten, und dann kriegt man eine Einladung und dann funktioniert das, glaube ich, besser. Du hast dann, die haben mehr Aufmerksamkeit dafür, die haben gerade keine Stoßzeit, die brauchen jetzt gerade nicht unbedingt irgendjemanden, sondern können sich das in Ruhe angucken. Und es ist auch nicht so gewesen, dass sich bei mir daraus sofort Sachen entwickelt haben. Das passiert dann in den nächsten 6 Monaten. Also diese Akquise ist halt, ich würde sagen, eher mittelfristig.
Also ich glaube, grundsätzlich sind Akquiseformen, die eher mittelfristig ausgelegt sind, die deutlich effektiveren. Effektivität im Sinne von auch Qualität der Jobs, kommen wir sicherlich gleich auch nochmal drauf zu sprechen, die da entsprechend ankommen. Weil ich glaube, man hat immer dann doch ein Problem, wenn man jetzt unbedingt was braucht, einfach um seine Miete zu bezahlen, weil das derjenige auf der anderen Seite meistens dann auch entsprechend mitbekommt. Würde ich sagen. Bist du noch bei mir?
Ich bin noch bei dir. Ich versuche gerade nachzuvollziehen, was du gesagt hast.
Okay.
Vielleicht äußerst du diesen Gedanken nochmal. Dann vielleicht schaffe ich es beim zweiten Anlauf.
Also ich glaube, dass Akquiseformen, die längerfristig angelegt sind, die man anlegt, wenn man nicht den finanziellen Druck im Nacken hat, weil man in den nächsten 3 Wochen den Auftrag abschließen muss, um seine nächste Miete bezahlen zu können, insofern sowieso immer deutlich effektiver sind, weil der andere nicht merkt, dass einem halt die Zeit und das Geld im Nacken sitzt und man irgendwelche finanzielle Probleme hat.
Absolut, ja. Ja, kann ich dir nur zustimmen.
Insofern, glaube ich, sollte man am Anfang schon irgendwie einen Start haben, und um auch so ein bisschen entspannter reinzukommen. Vielleicht schauen, dass man kurzfristig sich seine finanzielle Lage vielleicht ein bisschen oder seine finanziellen Ansprüche ein bisschen runterschrauben kann, dass man, bevor man sich selbstständig macht, irgendwie was anspart. Auf jeden Fall so, dass man ein bisschen entspannter in die ganze Lage rangehen kann und nicht darauf angewiesen ist, dass nach einem Monat oder so das Auftragsbuch voll ist, weil man dann halt einfach, wie gesagt, mit dieser Grundentspanntheit auch in die Akquise geht und das einfach derjenige, der gegenüber gegebenenfalls den Job zu vergeben hat, dann halt auch merkt.
Ja. Wie der Herr, der Air Berlin gekauft hat übrigens, mir fällt gerade sein Name nicht ein, hat letztens in einem Interview gesagt, er hat zu der Zeit, wo er noch freiberuflich unterwegs war, immer darauf geachtet, dass er mindestens 5 Jahre ohne Einkommen auskommt. Also der hat so ein Polster sich aufgebaut, dass er 5 Jahre lang leben konnte, ohne irgendeinen Job annehmen zu müssen. Das ist natürlich sehr komfortabel.
Ich habe lange überlegt, wie ich darauf jetzt antworte, aber ja, hätte ich auch gern.
Genau, ja, ich auch.
Ist also, aber halt einfach nicht so. Aber ja, grundsätzlich klar. Wenn man das hat, ist man bestimmt deutlich entspannter als der Rest.
Genau.
Wie ist im Moment bei dir so die Verteilung oder auch wie hat sich die gegebenenfalls in den letzten bei dir 3 Jahren entwickelt? So der Anteil der Aufträge, die von Agenturen kommen und der Anteil, der dann ja quasi Endkunden sind oder Eigenkunden, sagen wir mal?
Geplant war es ursprünglich in diesem wunderbaren Pamphlet, was sich Businessplan nennt, in 3 Säulen. Und das war Dozententätigkeit, Agenturtätigkeit und Tätigkeit für direkte Kunden. Die Agenturen waren am Anfang deutlich dominant. So im Arbeitsaufwand insgesamt, wenn man es runtergebrochen hat. Die direkten Kunden waren erstmal nicht so auf meiner Liste, weil ich damals mit direkten Kunden auch assoziiert habe, mehr Abstimmungsaufwand, größere Kraft, um sie zu überzeugen von gewissen Dingen, weniger Fachkenntnis und so weiter. Dass es aber auch direkte Kunden gibt, die unglaublich entspannt sind, die haben eine Menge Vertrauen schenken, die einfach auch ein Designverständnis haben und die Arbeit, die man macht, wertschätzen können, war mir damals nicht so klar. Ich kannte das noch aus der Agentur und habe halt oft Horrorgeschichten erlebt mit diesen Kunden. Und mir erschien das am Anfang unglaublich interessant, dass eine Agentur für mich die Akquise macht. Ich dann von der Agentur Geld bekomme dafür, dass ich deren Arbeit mache oder einen Teil von deren Arbeit übernehme. Und im Prinzip ich keine Abstimmungstermine mit dem Kunden habe. Ich bekomme halt meine Aufgaben, die erledige ich und gebe die ab.
Das hat sich jetzt geändert?
Ja, das hat sich jetzt schon geändert, weil ich habe entdeckt, dass es Unternehmen gibt, nicht nur die so toll sind, sondern die besten Eigenschaften von beiden in sich vereinen, nämlich Designverständnis. Beispielsweise große Konzerne haben eine Marketingabteilung, die müssen nicht unbedingt so schlecht sein. Und wenn man für Konzerne arbeitet, dann kann man unter Umständen wirklich Glück haben und auf Design oder auf Marketingabteilungen treffen, die Ahnung haben und auch Vertrauen schenken können und sich beraten lassen. Und ich habe das Glück, da mehrere sehr, sehr tolle Kunden zu haben, im Sinne von, dass es miteinander stimmt und das Vertrauen ist da und die Qualität stimmt auch über mehrere Projekte jetzt schon. Und das macht eigentlich am meisten Spaß. Wobei ich jetzt nicht sagen würde, ich würde jedem empfehlen, nur Konzerne zu machen. Das ist natürlich auch schwierig, weil da gibt's auch Schattenseiten wie Unternehmenspolitik oder
Zahlungsmoral,
natürlich lange Zahlungsziele und so weiter. Das passiert natürlich auch. Wobei ich auch da sehr gute Erfahrungen gemacht habe, bis jetzt aber auch halt ein paar schlechte. Ich würde auch immer noch den Friseur um die Ecke nehmen und den Bäcker und den Kiosk. Ich kann mir aber genauso gut vorstellen, für eine internationale Bank zu arbeiten. Also es ist, man muss das machen, woran man Spaß hat. Wenn man den Luxus genießen kann oder sich erarbeitet hat, die Jobs rauszusuchen, die man macht, dann ist man sowieso der glücklichste Mensch auf der Welt als Freelancer. Das kann man aber nicht immer. Und man sollte darauf achten, dass man sich nicht verbrennt, einfach bei manchen Jobs.
Ich finde eigentlich den Mix zwischen den dreien so am entspanntesten, weil halt, wie du ja auch schon meintest, alle drei so ihren eigenen Vorteil haben. Also für Konzerne zu arbeiten kann natürlich insofern ziemlich interessant sein, weil man mit sehr großen Aufgaben halt in Verbindung kommt, weil man eine Menge Verantwortung gegebenenfalls da in der Hand hat, wenn es um wichtige Kernbereiche der Website geht, die man da konzipiert, gestaltet, umsetzt, was auch immer. Hat aber, wie gesagt, halt auch die Schattenseiten, Konzern, hat oftmals nicht unbedingt so das Verständnis für einen Freelancer, was halt die Zahlungswege angeht. Da geht es dann halt um für Konzernverhältnisse so klitzekleine Beträge, dass die auch gern mal hin und wieder ein bisschen länger liegen. Muss natürlich auch nicht bei jedem Konzern so sein, habe ich aber leider schon das ein oder andere Mal dann doch erlebt. Klar, bei Agenturen, wie du schon sagtest, man muss sich nicht um die Akquise kümmern. Man kann täglich hinfahren, hat seine Arbeit da, die man abarbeiten kann und kann sich darauf voll konzentrieren. Und bei kleinen Kunden habe ich so die Erfahrung gemacht, kann man sich oft dann doch ein bisschen mehr austoben. Und dadurch, dass man niemanden über sich sitzen hat, der die Beratungsarbeit gegebenenfalls schon gemacht hat, hat man dann manchmal mehr Gestaltungsspielraum. Aber es muss auch nicht so sein.
Also ich habe jetzt zum Beispiel, wenn ich für Agenturen gearbeitet habe, ganz selten nur bei denen vor Ort gearbeitet. Also mein erstes Projekt war halt vor Ort beim Kunden, was auch irgendwie eine Vor-Ort-Situation war natürlich, aber die meisten Jobs, die ich gemacht habe für Agenturen, habe ich von meinem Büro aus erledigt. Also ich habe noch nie einen festen Schreibtisch in irgendeiner Agentur gehabt.
Ja, wie gesagt, ich habe sowas schon. Ich finde das auch nicht unbedingt besonders schlimm. Oder eigentlich schon fast eher vorteilhaft. Wie gesagt, man hat dann seine Kollegen auf Zeit und kommt auch mal so ein bisschen raus. Aber das ist alles Geschmackssache, würde ich sagen.
Absolut.
Hast du dich in deiner Zeit von Kunden trennen müssen? Also Aufträge ablehnen, meine ich damit jetzt weniger, weil man zu viel zu tun hat oder es einfach einem nicht liegt oder man keinen Bock darauf hat, sondern wirklich, dass mal ein Kundenverhältnis auseinandergegangen ist, nicht weil man einfach alles erledigt hatte, sondern weil es gegebenenfalls Unstimmigkeiten gab oder ähnliches.
Also ich habe bis jetzt noch nie, ich muss kurz überlegen, ich glaube, nee, stimmt. Ich habe bis jetzt noch nie einen Job vorzeitig hingeschmissen. Es gab immer, also an dem Punkt, an dem ich Jobs beendet habe, aus von mir aus, habe ich immer einen Punkt abgepasst, wo das demjenigen nicht wehtat, weil ich das unfair finde.
Ja.
Das will ich auch nicht mit mir gemacht wissen. Insofern habe ich mich da immer dran gehalten. Ich habe immer Jobs an Stellen abgebrochen. Also ich bin nie mit wehenden Fahnen geflohen, sondern ich habe immer vorher drüber gesprochen. Ich habe immer gesagt, bis dann und dann bleibe ich. Sucht euch was Neues. Ich unterstütze euch gern weiter bis dahin, aber es klappt halt einfach nicht mehr. Das passiert mal, aber das ist nicht die Regel, auf gar keinen Fall. Natürlich ist das schon passiert, klar. Also wenn man einfach merkt, dass das Arbeitspensum nicht zur Bezahlung passt zum Beispiel, also krass nicht zur Bezahlung passt, wenn die Arbeitsbedingungen sehr unangenehm sind, wenn man falsch informiert wurde aufgrund von Intrigen, die gesponnen werden in Projekten. Ich habe schon vor 2 Jahren mal mit einem Konzern zusammengearbeitet, wo dann mir vorgesetzte Projektleiter an mich falsche Informationen weitergegeben haben, um mich aus dem Projekt rauszukriegen. Das ist passiert. Es passieren auch eigene Fehler, nachdem man dann vielleicht auch von selber mal seinen Hut nimmt und sagt, Sorry, an der Stelle habe ich was verbockt. Vielleicht ist das Vertrauensverhältnis jetzt beschädigt. Dann geht man vielleicht auch von selber. Das ist mir jetzt noch nie passiert, aber das kann auch eine Motivation sein. Also nicht, dass mir noch nie ein Fehler passiert ist, um Gottes Willen, aber dass ich aus so einer Situation gegangen wäre, ist noch nicht passiert. Das ist immer mal wieder nötig und das ist nie eine schöne Situation. Ist auch mal passiert, dass ein Kunde eine Abschlagsumme nicht gezahlt hat oder eine Vorauszahlung nicht geleistet hat und deshalb das Projekt schon vorher geplatzt ist. Dann geht man natürlich in dem Moment, wo man es merkt.
Ja, bei mir sind hat sich zweimal ein Weg getrennt, auch nie mitten in einem Projekt oder mitten in einem Projekt schon, aber nach einem festgelegten Abschnitt, so wo der nächste auch noch nicht komplett geplant, sondern nur angedacht war. Einfach aufgrund dessen, dass man ja halt auch gemerkt hat, dass das Pensum halt, wie du meintest, krass nicht zu der Bezahlung passt und das Gegenüber sich einfach auch eine etwas andere Arbeitsweise vorgestellt hat, was ja auch oft vorkommt oder oft vorkommt nicht, aber vorkommen kann. Und das andere Mal, da wurde halt auch die Vorauszahlung nicht geleistet. Leider hat der Kunde war nicht bereit, mit mir darüber zu sprechen, sondern ist dann eher abgetaucht, was ich sehr schade fand, weil ich mich da um eine offene Klärung bemüht hatte. Der Kunde war gerade in Gründung und hatte sich da einfach scheinbar finanziell übernommen und konnte dann den eigentlich gegebenen Auftrag wohl nicht mehr bezahlen. Ich hatte da Gott sei Dank schon vorweg ein etwas unsicheres Gefühl und habe deswegen halt auch die Anzahlung vereinbart, was man meiner Meinung nach gut machen kann, wenn man den Kunden noch nicht lange kennt oder da sowieso ein Vertrauensverhältnis zu aufgebaut hat. Aber ansonsten ist bei mir zum Glück auch noch nie irgendwas im großen Streit auseinandergegangen oder mit einem Auftrag und da bin ich auch relativ glücklich drüber. Aber ich glaube, wenn man merkt, dass man mit einem Kunden nicht klarkommt, oder der Kunde mit allem nicht klarkommt, weil man einfach verschiedene Ziele hat, verschiedene Vorstellungen von der Arbeit. Es ist das Beste, was man machen kann, das Verhältnis an der Stelle, wo es gut zu machen ist, wo es für beide Seiten fair ist, dann entsprechend zu beenden und gegebenenfalls an einen Kollegen verweisen, der dafür vielleicht eher geeignet ist. Denn ansonsten letztendlich, ja, schätze ich, ist keiner der beiden Seiten damit zufrieden und gegebenenfalls das Arbeitsergebnis dann auch nicht das, was man sich vorgestellt hat. Wie ist das bei dir?
Im Gegenteil, ich habe schon echt gutes Feedback dafür bekommen. Also ich habe einen Auftrag, wo ich gemerkt habe, es zieht sich einfach wahnsinnig lange hin. Ich werde ihn nicht schaffen, weil ich ein Anschlussprojekt hatte. Und es war eine kleine Sache, aber ich habe dann der Kundin gesagt, dass ich den Auftrag gerne abgeben würde, weil ich es einfach nicht mehr schaffe. Ich habe eine Klausel normalerweise in den Verträgen, dass bei Ausfall 50% Ausfallhonorar fällig wird. Ich habe ihr gesagt, das lassen wir. Ich kann es nur einfach jetzt nicht mehr machen. Und sie war unheimlich glücklich darüber, hat dann sich noch erkundigt nach Kollegen von mir, die ich empfehlen könnte und hat mich immer mal wieder zwischendurch draufschauen lassen und hat gesagt, und wie finden Sie es denn jetzt, wo Sie es nicht selber machen? Und das war eigentlich ein sehr nettes Verhältnis. Also das muss nicht zum Super-GAU werden. Das kann, wenn man das offen, ehrlich und transparent irgendwie kommuniziert, dann kann das durchaus sehr positiv sein.
Ja. Wie ist das bei dir mit Referenzen? Darfst du, wie viele Projekte darfst du so nennen? Was sind da so deine Erfahrungen, was die netten drei Buchstaben NDA angeht?
Also ich hatte meine erste Erfahrung mit den drei Buchstaben. Zu dem Zeitpunkt wusste ich noch gar nicht, was sie bedeuten. Ganz am Anfang meiner Selbstständigkeit, beim ersten Projekt.
Vielleicht solltest du das ganz kurz erläutern. Für die
es NDA heißt Non-Disclosure Agreement und meint auf Deutsch Verschwiegenheitserklärung.
Genau.
Und diese Verschwiegenheitserklärung beinhaltet normalerweise ein Verbot, über Projekte und Teilaspekte von Projekten zu sprechen, damit zu werben oder die Ergebnisse von Projekten zu nutzen für Akquise zum Beispiel.
Muss allerdings auch nicht so weit gehen, kann zum Beispiel auch einfach nur, was die Regel ist, wenn man in einer Agentur beispielsweise arbeitet, dass man Firmeninternas nicht weitergibt und so weiter. Kann aber wie gesagt halt auch so weit gehen, dass man auch nicht mal darüber sprechen darf, was man gerade wo macht.
Also Firmeninterna wird sogar vom
Gesetz?
Heißt es Arbeitsgesetz? Ich glaube schon. Also du darfst nicht über Firmeninterna reden. Das ist, glaube ich, sowieso so. Das steht auch in jedem Anstellungsvertrag und das steht auch in jedem Freelancer-Vertrag. Aber es gibt natürlich immer noch Kunden, die sind der Meinung, das ist nicht genug. Und das sind sie manchmal zu Recht, manchmal aber auch nur aus übertriebener Vorsicht. Aber das muss ja jeder selber wissen. Und das muss auch jeder wissen, der sowas übrigens unterschreibt. Man muss das nicht unterschreiben. Man kann auch auf so einen Auftrag verzichten. Oder man kann auch offensiv auf den Kunden zugehen und kann sagen, lieber Kunde, ich arbeite gerne für dich. Aber das unterschreibe ich nicht, weil es ist mir einfach zu heftig. Es gibt natürlich Sanktionen wie Konventionalstrafen, die dann in die zigtausend Euro gehen. Ich hatte mal, ich glaube, das Höchste, was ich hatte, war mal 75.000 Euro Konventionalstrafe in einem Vertrag stehen. Das ist natürlich eine Wucht und das ist gemacht, um einzuschüchtern, um deutlich zu machen, wie wichtig das eigentlich ist. Und ja, man muss da drüber reden, wenn man das nicht machen möchte. Und ich rate auch jedem, diese Art von Konventionalstrafen nicht zu akzeptieren, weil man ist sowieso schon per se dazu verpflichtet, den Schaden, den man mit dem Bruch einer Geheimhaltungsvereinbarung ausgelöst hat, zu begleichen. Das muss man sowieso. Dann muss man nicht noch 75.000 Euro oben drauflegen.
Das ist wohl wahr.
Und wenn man es sagt, wenn man es verspricht, muss man sowieso die Klappe halten.
Aber dementsprechend, gut, das ist jetzt zum einen halt, wie gesagt, die Firmengeheimnisse, dessen Weitergabe sowieso gesetzlich geregelt ist. Das andere ist halt, dass die Nennung des Projektes, was besonders im Agenturumfeld meistens verboten ist und ja ein Stück weit natürlich ein Problem ist, weil wenn ich über einen Zeitraum irgendwo arbeite und anschließend damit nicht werben kann, wird es natürlich schwierig, dann im Anschluss gegebenenfalls da eine Anschlussarbeit zu finden.
Absolut. Und das ist auch der Grund, warum ich jedem empfehle, der mit solchen Projekten umgeht, sich das bezahlen zu lassen. Ja, also du musst ja für das Loch, was danach kommt, du weißt vielleicht auch nicht, wann ein Projekt ausläuft, oder du musst vielleicht sogar unterschreiben, dass der Auftraggeber ein Vorrecht hat auf deine Zeit im Falle einer Verlängerung. Dann musst du einfach ein gewisses zeitliches ein Stück Anschluss einfach dir freihalten, sodass du da halt nicht unbedingt arbeiten musst, und das geht durch Geld. Das kann dein Auftraggeber dir ermöglichen, dass du diese Flexibilität ihm gegenüber zeigst, und das muss man sich bezahlen lassen im Zweifelsfall.
Wollen wir beim Bezahlen lassen bleiben, wo du gerade mir diese wunderbare Überleitung da anbietest?
Ich hab noch, bevor du überleitest, habe ich noch eine Frage zu beantworten, die du mir ganz am Anfang gestellt hast, die ich natürlich in bester Politikermanier nicht beantwortet habe. Über 25% meiner Auftraggeber kann ich reden etwa und über 75% nicht. Und die Lösung der Referenzen mache ich eigentlich so, dass ich das, was ich zeigen darf, zeige. Und das, was ich nicht zeigen darf, zeige ich natürlich nicht. Aber darüber schreibe ich zum Beispiel eine anonymisierte Case Study, so eine Fallstudie. Also wenn ich zum Beispiel 9 Monate lang in einem großen Projekt arbeite oder meinetwegen auch über ein Jahr, dann schreibe ich auf, in welcher Größenordnung war das, was für eine Art Konzern war das, in welcher Form fand meine Arbeit statt, was habe ich dort gemacht, welche Produkte habe ich benutzt, welche Content-Management-Systeme lag dem zugrunde, wie sah das Entwicklungsumfeld aus und so weiter. Also ich schreibe so ein bisschen die weicheren Fakten des Projekts auf und skizziere so ein bisschen, wie das abgelaufen ist, was meine Aufgaben waren und so weiter. Natürlich ohne Namensnennung, und natürlich verzichte ich auch darauf, den Auftraggeber so stark zu umschreiben, dass es schon fast klar sein muss, wer das war.
Wo du gerade bei der Auftragslänge bist, kannst du sagen, wie lang im Schnitt oder beziehungsweise wie so die Verteilung der wie lange andauernden Projekte bei dir ist? Schwierige Frage.
Eine ganz schwierige Frage. Also ich bin zurzeit in einem Projekt, das dauert schon insgesamt seit Juli vergangenen Jahres und wird sicherlich noch bis September, Oktober diesen Jahres dauern. Es gibt aber auch Projekte, die dauern einen Tag. Also ich habe schon Beratungsdienstleistungen erbracht, zum Beispiel bei einem Konzern in Hamburg, wo ich dann halt mal einen Tag hinfahre und dann halt auch wieder zurück und dann ein halbes Jahr später nochmal einen Tag hinfahre und wieder zurück. Das gibt es auch, aber so im Durchschnitt würde ich sagen, so um 1-2 Wochen bis hin zu mehreren Wochen und Monaten.
Ja, ich könnte auch sehr, sehr schwer sagen, was das im Schnitt ist. Also ich habe auch ein Projekt, das inzwischen seit, ich glaube sogar schon seit Mai letzten Jahres geht, also dementsprechend schon so in Richtung 14, 15, sich jetzt wahrscheinlich noch in Richtung 16, 17 Monate bewegen wird. Meine Projekte, die ich so als Eigenkunde dann habe, das ist dann oft halt so die klassische Unternehmenspräsenz, bewegt sich meistens eher so in einem Bereich von unter einem Monat, hängt aber auch davon ab, wie gut gebucht ich grundsätzlich im Moment bin. Bei dem Projekt, was jetzt über ein Jahr ging oder geht, war ich am Anfang voll gefordert und voll gebucht. Das wird jetzt immer weniger und dementsprechend habe ich dann einen gewissen Prozentteil meiner Zeit halt wieder frei, um für andere Kunden zu arbeiten. Das kommuniziere ich dann auch entsprechend, wie es im Moment bei mir aussieht und dann in welcher Zeit ich das Projekt dann stemmen kann. Deswegen kann es mal sein, dass ein Projekt, was eigentlich 10 Arbeitstage, also 2 Wochen dauern würde, auch mal über 2 Monate geht. Deswegen ist es halt relativ schwierig zu sagen, wo da so der Schnitt liegt. Also bei mir ist es auch sehr verteilt. Wobei ich, glaube ich, noch, na doch, ein Eintagesprojekt hatte ich auch schon. Sogar drunter.
Sogar drunter, okay.
Ja, eine sehr kurze Kurzanalyse über 6 Stunden.
Ach so, ja, genau. So Gutachten oder sowas, das ist natürlich manchmal auch schneller abgehandelt.
Genau. Okay, wollen wir zu den Finanzen kommen?
Gerne.
Wollen wir mit dem Tages- und Stunden- und Monats- und Jahressatz anfangen?
Wenn ich dir jetzt sage, was mein Jahressatz ist, dann weißt du ja ziemlich genau, was ich gerne hätte im Jahr als Einkommen. Deshalb möchte ich darüber nicht sprechen. Aber ich
Nein, du sollst mir ja auch gar nicht, du sollst mir ja auch gar nicht sagen, was du im Jahr verdienst. Grundsätzlich kann man, glaube ich, sagen, dass das abhängig natürlich zum einen von der Projektlänge ist, weil wenn mich jemand morgen 3 Tage oder morgen ein Jahr bucht, er darüber dann über diese lange Buchungszeit, wie du ja auch schon angedeutet hast, einige Risiken abnimmt, einige Aufwände. So, ich muss mich dann halt über 12 Monate gegebenenfalls nicht um eine Neukundenakquise und so weiter kümmern, indirekt abnimmt und das schmälert natürlich den Preis. Zum anderen geht es auch so ein bisschen darum, was man macht. Also erzähl doch einfach mal nicht, wo dein Tagesstunden, Jahres, Monats, Quartals, was immer Satz liegt, sondern einfach, was man da so berechnen sollte oder beziehungsweise wie man zu so einer Berechnung kommt und was man damit einberechnen sollte.
Also es gibt immer 2 Möglichkeiten, auf so einen Tagessatz zu schließen. Ich nehme jetzt einfach mal den Tagessatz. Es gibt die Möglichkeit zu sagen, ich möchte das und das verdienen, also von dir aus hergehen und das ableiten. Was am Anfang meistens ganz elegant ist, weil man natürlich, wenn man startet in die Selbstständigkeit, hat man natürlich niedrigere Kosten, als wenn man schon 3 Jahre, 4, 5 Jahre selbstständig ist. Da sammelt sich halt einiges an, was man zu bezahlen hat, ein eigenes Büro und so weiter, Hardware, keine Ahnung, Leasing, Miete und so weiter. Wenn man startet, kann man das also relativ frei entscheiden. Und das ist auch gleichzeitig mit einer Gefahr natürlich, weil du ja, wenn du ein Zeichen setzt, indem du sagst, mein Tagessatz liegt jetzt bei 300 Euro, dann ist dein Tagessatz erstmal bei 300 Euro. Du kannst ja nicht hergehen und bei dem einen Kunden 300 Euro nehmen, bei dem nächsten 700, dann wieder 500, sondern da muss ja eine Konsistenz drin sein. Und du hast halt sehr schwierig bei einem Tagessatz von 300 Euro, bei dem dich wahrscheinlich zurzeit ziemlich viele Leute buchen würden, weil das deutlich niedriger ist als das, was oder nicht deutlich niedriger, aber das doch niedriger ist als das, was üblich ist, würdest du wahrscheinlich eine Menge Anfragen bekommen, beziehungsweise Aufträge auch bekommen können. Davon aber wieder loszukommen und den Tagessatz zu steigern, ist natürlich unheimlich schwierig. Deshalb ist das so ein zweigleisiges Pferd, sage ich immer. Ne? Du hast.
Sehr schön, habe ich auch noch nie gehört.
Ja? Ich habe es bis vor kurzem auch noch nie gehört. Man kommt halt irgendwann in eine Situation, wo das vielleicht nicht genug ist, wo man investieren muss, man braucht einen neuen Rechner und so weiter. Am Anfang achtet man darauf, dass man einfach nur leben kann und ist ja erstmal froh, wenn man seine Rechnungen bezahlen kann. Dann kommen aber Überlegungen, okay, nach 2 Jahren brauche ich einen neuen Rechner, ich muss eventuell Dinge abschreiben, die ich mir kaufe und kann die nicht sofort in meine Betriebskosten voll reinnehmen und so weiter und so fort. Dafür brauche ich Geld, um das zu finanzieren. Ich möchte mich fortbilden, ich möchte auch mal in Urlaub. Eine Konferenz kostet Geld, ein Workshop kostet Geld. ich muss Bücher kaufen, ich muss eventuell mal einen anderen Freelancer dazu einkaufen und muss den bezahlen, bevor mein Auftraggeber bezahlt. Und so werden die Bedürfnisse immer höher und immer höher. Und das kann dann irgendwann natürlich kollidieren mit dem zunächst sehr niedrigen Tagessatz, den man sich rausgesucht hat. Insofern gibt es noch eine andere Möglichkeit, sich einen Tagessatz rauszusuchen. Man kann sich einfach nach den branchenüblichen Tagessätzen orientieren. Das heißt, man überlegt sich, wie gut ist man? Ist man, ich teile das jetzt mal ein in Junior, Normal und Senior. Als Junior, also wenn du direkt nach der Ausbildung zum Beispiel oder nach dem Studium startest in die Selbstständigkeit, kannst du sicherlich keine 800 Euro am Tag abrufen. Da wird dann wahrscheinlich eher was so um die 300, 400 Euro das Richtige sein, vielleicht sogar noch drunter. Wenn man schon ein, zwei Jährchen selbstständig ist oder vielleicht schon ein bisschen Agenturerfahrung hat, kann man natürlich ein bisschen mehr nehmen. Und wenn man 3, 4, 5 Jahre selbstständig ist, gute Referenzen hat, gute Empfehlungen hat und ein gewisses Standing oder auch eine gewisse Bekanntheit erreicht hat, dann kann man durchaus mal darüber hinausgehen. Und je besser man ist, desto mehr Wert transportiert man ja auch oder gibt man seiner Arbeit und damit auch den Kunden als Endergebnis.
Wo liegt denn der branchenübliche Tagessatz? Also sind das bei dir einfach nur, oder was heißt einfach nur, sprichst du da so von quasi Erfahrungswerten, die man irgendwie erfüllen muss, oder sprichst du da von irgendwas, was irgendwer mal in irgendeinem Buch geschrieben hat?
Nein, also Bücher habe ich darüber eigentlich noch nie gelesen. Das ist was Erfülltes. Also generell bist du ja sowieso immer das wert, was jemand für dich bezahlt. Also wenn du zu einem Kunden gehst und sagst, ich hätte gerne 2000 Euro am Tag und der zahlt 2000 Euro am Tag, da bist du zu der Zeit 2000 Euro wert. Das ist einfach so. Wenn ein Kunde aber sagt, weil du 350 anstatt 300 haben möchtest, nein, umgekehrt, dass du 300, nee doch, können wir das schneiden. wenn du jetzt nicht gebucht wirst, weil du 350 anstatt 300 Euro haben möchtest, dann bist du unter Umständen halt diese 350 Euro nicht wert für den Kunden.
Beziehungsweise dann letztendlich gar nichts mehr.
Ja, genau. In dem Moment dann halt gar nichts und musst versuchen, deine Arbeit jemand anderem zu verkaufen. Das ist bei der Festanstellung ja ganz genauso. Du gehst mit einer gewissen Gehaltsvorstellung zu deinem Arbeitgeber, zu deinem späteren vielleicht, und sagst diese Vorstellung ihm, und wenn er dich nimmt, dann bist du das wert. Und wenn er dich nicht nimmt, dann bist du das nicht wert. Und wenn er dich nach 3 Monaten feuert, dann warst du es halt nicht wert. Ja? Das muss man immer sehen. Die Qualität seiner eigenen Arbeit in Relation zur Qualität anderer in der Branche lässt sich sowieso unheimlich schwer abschätzen. Man weiß auch nicht von jedem den Tagessatz, höchstens wenn man mit ein paar enger befreundet ist, zum Beispiel von Kollegen, oder wenn man mit denen mal zusammengearbeitet hat, dann weiß man das halt. Aber das zu vergleichen ist unheimlich schwer. Und branchenüblich ist irgendwas, ich würde sagen, zwischen 400 und 600 Euro in unserem Bereich.
Boah.
Wie ist deine Erfahrung?
Ist die Frage, wovon du dir jetzt sprichst, ist das ein Endkunde, ist das eine Agentur, wie lange ist der Auftrag und so weiter?
Oh, das ist interessant. Machst du da Unterschiede zwischen Endkunden und Agentur?
Einfach aufgrund dessen, dass meine Agenturzusammenarbeit immer deutlich länger ist.
Ah, okay, gut. Also es gibt ja Leute, die sagen, mein Agenturtagessatz ist der und der und mein Direktkundentagessatz ist der und der. Ich bin der Meinung, meine Arbeit ist immer gleich viel oder halt gleich wenig wert. Wer sie jetzt abnimmt, ist mir da relativ egal eigentlich. Also
kann man bei dir, nicht, aber. Kann man bei dir, beim Überlegen dieser Frage habe ich über die, über das Level des Kritischen daran über nachgedacht. Kann man bei dir verhandeln? Also dementsprechend gehst du immer mit einem festen Satz, den du dir vorher festgelegt hast, in ein Jobgespräch, um es mal so auszudrücken, oder sind das bei dir eher Richtwerte, die du dann ja an den Faktoren dann dementsprechend nochmal eher grob umlegst oder so?
Oder so. Meine, also.
Danke.
Sehr gerne. Generell ist das eine schwierige Frage, weil es gibt natürlich Kunden, bei denen du nicht verhandeln lässt mit dir, und es gibt Kunden, bei denen du gerne verhandeln lässt. Wenn jetzt ein Kunde sagt, also wenn ich jetzt in eine Verhandlung gehe und sage, ich hätte gerne 600 Euro am Tag und der Kunde sagt, ich kann dir aber nur 590 geben, dann würde ich nicht sagen, nee, dafür arbeite ich nicht. Ja, wenn ein Kunde aber sagt, ich kann dir nur 400 zahlen, dann muss es erstaunlich gute Argumente dafür geben, um das mitzumachen. Natürlich gibt es Zusatzleistungen, die man abrufen kann, die eventuell das Geld wert wären, wie zum Beispiel ein irre gutes Testimonial, wie zum Beispiel Empfehlungen, wie zum Beispiel der direkt versprochene Anschlussauftrag, wie zum Beispiel ein Rahmenvertrag, der dir in irgendeiner Form eine längere Arbeit, Zusammenarbeit mit dem Kunden garantiert. Oder andere Dinge wie, lass mich überlegen, was gibt's noch da in dem Bereich? Viel mehr fällt mir eigentlich, glaube ich, gar nicht ein.
Ist ja auch also, schon mal was.
Natürlich gibt's Faktoren, die da noch eine Rolle spielen. Ob das Projekt dir zum Beispiel unheimlich Spaß macht. Also wenn jetzt ein Kunde zu mir kommt und sagt, ich habe das geilste Projekt, was du jemals gesehen hast, vor und ich möchte dich dafür haben. Ich kann dir aber nur 200 Euro zahlen. Und er erklärt mir das Projekt, weil ich interessiert bin und ich muss ihm zustimmen. Es wird das beste Projekt, an dem ich jemals teilgenommen habe und ich kann mir das leisten, für 200 Euro für ihn zu arbeiten, dann würde ich das wahrscheinlich tun. Wenn ein Projekt aber extrem schmerzt oder meine Auslastung sehr hoch ist, dann muss mehr Arbeit natürlich dann auch bezahlt werden. Wenn ich jetzt eh schon eine Auslastung von 8 Stunden am Tag habe und ein Kunde möchte unbedingt mit mir zusammenarbeiten und kommt zu mir und fragt mich, ob ich Zeit hätte, dann gucke ich, was ich für ihn tun kann. Und wenn ich ihm dann sage, ich kann noch 4 Stunden drauflegen für dich pro Tag, dann kann ich mir die 4 Stunden natürlich aber nicht für, weiß nicht, 30 Euro die Stunde bezahlen lassen. Sondern wenn ich schon meine Freizeit opfere oder die Zeit, in der ich normalerweise dann halt Verwaltungsarbeit machen würde und die ganzen anderen Arbeiten, die man als Selbstständiger so tun muss, dann muss das auch bezahlt werden und zwar fair.
Um nochmal so zu den stark reduzierten, aufgrund toller Projekte basierenden Stundensätzen zu kommen. Ich habe mir, das war so September 2008 oder so, bin ich auf ein Gesuch gestoßen, damals auch über Xing, eines Vereins, der da in Gründung war, der sich um, ich kürze das mal ab, Kinder in Tansania kümmert, aus einer sehr, sehr, sehr genialen Idee raus, wie ich fand. Das war damals noch eher ein grober Plan als wirklich in der Umsetzung und ich habe mich dann daraufhin da gemeldet und das hat menschlich sehr gut gepasst und führte dann dazu, dass ich Ende 2008 Gründungsmitglied dieses Vereins wurde und seitdem da zu dem verminderten Stundensatz von genau 0 Euro mich drum kümmere, einfach als, ja, aus Charity-Gründen quasi. Um das allerdings mal vorwegzunehmen, damit ist mein Charity-Limit allerdings auch komplett erreicht. Also sollten jetzt noch Vereine zuhören. Ich habe leider keine Zeit mehr für sowas. Aber ja, das ist so mein bisheriger stark verminderter Tagessatz.
Also da gebe ich dir natürlich recht, das ist diese Art von starker Verminderung gibt es natürlich auch noch. Die gibt es natürlich auch für mich jederzeit und die sollte es auch immer geben, Leuten zu helfen. Es passiert auch, dass ein Freund von mir anfragt und sagt, ich habe hier ein Projekt, ich breche gerade aus allen Nähten und platze gerade aus allen Nähten und ich muss das unbedingt jetzt fertig kriegen. Kannst du mir einen halben Tag unter die Arme greifen? Da schreibe ich keine Rechnung für, natürlich nicht. Das ist ein Gefallen, sowas passiert. Alle Nase lang natürlich an irgendwelchen Stellen. Man hilft sich gegenseitig, das passiert natürlich auch andersrum genauso. Man zeigt sich gegenseitig Dinge, lässt die begutachten oder man arbeitet halt auch mal für eine gemeinnützige Organisation oder man spendet halt auch mal. Also es kann auch passieren, dass ich ein Projekt mache und einfach mal die Hälfte davon spende. Das kann auch passieren.
Ja, ich glaube, damit haben wir dann den Tagessatz auch in voller Breite beleuchtet und damit, Achtung, jetzt kommt eine wunderbare Überleitung, das erste Fältchen im Businessplan gefüllt.
Wow.
War das nicht Wahnsinn? Du hattest ja am Anfang erzählt, dass du so richtig klassischen Businessplan geschrieben hast und ich glaube, du konntest dich da gar nicht wie ich zu entscheiden oder auch nicht, sondern wurdest quasi dazu gezwungen aufgrund deiner Gründungsform, wenn man so will.
Genau. Also ich habe, wie gesagt, gegründet mit dem Existenzgründungszuschuss im Rücken, der dann gezahlt wird, wenn du aus einer Arbeitslosigkeit heraus gründest. Und da schreibt man einen Businessplan und muss noch zahlreiche andere Dokumente irgendwie vorlegen, wie zum Beispiel eine Liquiditätsvorschau und solche Geschichten.
Und ich glaube, man musste gekündigt worden sein und durfte nicht selbst gekündigt haben, oder?
Richtig, genau. Sonst hast du eine Sperre von einer bestimmten Zeit, die ich nicht genau kenne. Richtig.
Das hört sich lange an.
Das kann ich dir nicht sagen. Ich glaube, es waren 3 Monate oder einer oder irgendwie sowas.
Da, Google hilft da jedem, der es googelt.
Genau, oder die Wikipedia, man weiß es nicht. Ja, genau, Businessplan. Du hast gerade gesagt, du konntest dich ja entscheiden. Hast du dich denn entschieden?
Nee, aufgrund der Kürze der Zeit, in der ich mich selbstständig gemacht habe, habe ich ja auch, wie ich gesagt habe, quasi erst nachträglich dann überlegt, für wen möchte ich dann eigentlich so arbeiten und wie soll das laufen, wo kommen die her und was koste ich und all den ganzen Krams, habe ich mir ja quasi erst im Anschluss überlegt. Da ist dann natürlich kein klassischer Businessplan mehr bei rumgekommen, weil ich musste gestehen, irgendwie das, was ich so zu dem Thema gefunden habe, wie so ein Businessplan jetzt aufgebaut zu sein hat, gefälligst, fand ich nicht ganz so charmant. Deswegen habe ich dann natürlich noch für mich so die wichtigsten Fragen geklärt und mir auch mal Gedanken darüber gemacht, wie das so alles laufen könnte und wie soll das laufen, wenn das nicht läuft und all die ganzen tollen Fragen, die man sich da stellt. Aber so einen wirklich klassischen Businessplan habe ich nicht geschrieben. Fandest du es für dich wirklich wichtig, dass du so einen Businessplan mal erstellt hast?
Es mag Menschen geben, die regt so einen Businessplan, den man schreiben muss, dazu an, überhaupt initial erstmal drüber nachzudenken. Aber ich glaube, dass der Businessplan kann auch ist ersetzbar durch Nachdenken.
So habe ich das jedenfalls versucht. Hat bisher ganz gut funktioniert.
Genau, und insofern, der Businessplan ist halt sowas wie eine Glaskugel, ne? Also es gibt, glaube ich, kein Unternehmen, was sagen kann, ich plane jetzt gerade, oder die wenigsten, sagen wir mal so, die sagen können, ich plane jetzt die nächsten 3 Jahre, und zwar bis ins Detail, mit Liquiditätsvorschau. Alleine nur eine Liquiditätsvorschau soll ja nur absichern, dass man nicht pleite geht. Die geht aber so weit, dass man ja eine Mutmaßung darüber anstellen soll, wie viel man wohl in den ersten 3 Jahren so verdient. Und allein das ist ja relativ utopisch. Also hätte mich jemand am Anfang der Selbstständigkeit gefragt, wie viel ich verdiene, hätte ich bestimmt etwas anderes, oder wie viel ich in 3 Jahren verdiene, dann hätte ich bestimmt etwas anderes gesagt, als jetzt die Realität ist. Und zwar mit Sicherheit läge es weit daneben. In welcher Form auch immer.
Okay. Und verdammt, die Frage wollte ich gerade stellen.
Ja. Gott sei Dank.
Also insofern meinst du, es ist vor allem wichtig, sich darüber Gedanken zu machen. Muss aber jetzt nicht der klassische, weiß ich nicht, ich sag jetzt einfach mal 5-Seiter sein, wie er im Vorlagenbuche steht.
Nee, er muss es nicht sein. Er kann es sein. Also es gibt Menschen, die bevorzugen das. Es gibt Menschen, die haben sowas eher im Kopf oder auf einer Seite oder in der Tabelle. Das kann man machen, wie man möchte. Man muss nur eine Idee haben, was man da tun möchte. Weil ohne Idee, sich selbstständig zu machen, ist halt keine besonders gute Idee.
Hast du noch im Kopf, also war dieser Businessplan dann eine Voraussetzung dafür, dass du die Förderung bekommen hast? Oder hättest du
absolut.
Okay.
Absolut. Der Businessplan war ein Teil, eine Komponente der Unterlagen, die man abliefern musste. Ich habe es nicht mehr ganz genau auf der Uhr, aber das war auf jeden Fall eine sogenannte Liquiditätsvorschau, ein Gutachten einer fachkundigen Stelle. Also diese fachkundige Stelle musste den Businessplan lesen, den für hieb- und dingfest bestätigen, und genauso das gleiche auch für die Liquiditätsvorschau. Eine fachkundige Stelle kann ein Notar sein oder kann ein Steuerberater sein. Was wolltest du fragen?
Genau, eigentlich das. Also das muss, beziehungsweise hört sich ja eher so an, als könnte das gar keiner wirklich vom Fach sein.
Ich glaube, da gibt es auch Beratungsstellen, die sowas machen, weil nicht jeder kann sich ja am Anfang einer Selbstständigkeit unter Umständen leisten, jetzt zu einem teuren Steuerberater zu gehen. Manche Steuerberater machen das so als Einstiegsdienstleistung halt auch so mit. Und manche machen es halt gegen Gebühr und manche machen es gegen hohe Gebühr. Ich habe da keine Erfahrung, weil ich habe das ja bis jetzt nur einmal machen müssen, aber da gibt es auch unter Umständen kostenlose Stellen, die das tun, habe ich gehört.
Hat dann, und um das Thema dann auch mal abzuschließen, die Stelle, die dir dein Geld zahlt. Ich weiß nicht, welche Stelle das dann ist der vielen.
Das ist das Arbeitsamt.
Hat die sich das Ding auch nochmal angeguckt und gegebenenfalls was dazu gesagt? Oder könntest du theoretisch 3 Seiten Lorem Ipsum mit Notarbestätigung abgeben?
Na, die Frage ist ja zunächst mal, ob dein Notar sich nicht dafür zu schade ist, das zu unterschreiben.
Gut, aber mal davon, also davon
ich,
mal
ich ab. Weiß es nicht, ich weiß es nicht. Ich habe ja nicht zugeguckt. Das Einzige, was ich weiß, ist, dass du es abgeben musst und du bist nicht dabei, während die das untersuchen.
Sie haben dir auf jeden Fall Geld gezahlt.
Ich bin nun auch nicht abgelehnt worden, genau. Ich bin also ist anerkannt worden. Ich weiß nicht, was passiert oder was passieren muss, damit man das nicht kriegt. Weil wenn der Steuerberater sagt, das ist okay, wer ist das Arbeitsamt, dass sie sagen, der Steuerberater hat Unrecht? Also da ist natürlich die Frage, ich habe da keine Ahnung, was da dann mit diesem Antrag passiert. Ich glaube, es ist einfach nur wichtig, dass alle Unterlagen da sind. Und ich glaube, durch das Arbeitsamt findet nicht nochmal eine qualitative Begutachtung des Materials statt, sondern es wird nur kontrolliert, hat der Steuerberater, ist das ein Steuerberater, gibt es den, hat er seine Unterschrift drunter gemacht und wie sieht der das?
Was stand denn in deinem Businessplan zum Thema, welche Anschaffung du machen willst und was ist davon dann Realität geworden?
Ach je, Mobiliar, Laptop, Software, sowas in der Art halt.
Und das ist dann auch so dementsprechend. Also was sind so die Dinge, die man deiner Meinung nach in unserer Branche am Anfang sich auf jeden Fall anschaffen muss, wenn man es nicht sowieso schon hat?
Also ein Rechner ist ganz vorteilhaft generell. Ein Internetanschluss, Telefonanschluss, je nachdem, ob man möchte oder nicht. Ein Handy, was man über die Firma laufen lässt. Software sollte man bezahlen. Ich habe zum Beispiel, seitdem ich selbstständig bin, also seitdem ich selbstständig bin, kein einziges Softwareprodukt, was ich nutze, nicht bezahlt. Ich habe alles rechtmäßig erworben.
Ich muss allerdings auch sagen, wenn man einmal Adobe bezahlt hat, dann ist alles, was danach kommt, auch verhältnismäßig langweilig, oder?
Ja, wobei, also das war halt auch ein großer Teil dieser Entspannung meiner ersten Phase. Ich habe halt durch unglaubliches Glück diesen ersten Auftrag gekriegt und konnte mir davon nachher dann ganz entspannt von diesem Polster die Dinge leisten, die ich brauchte. Und ich habe, also es gibt immer so 2 Aspekte. Natürlich gibt es einen gewissen Grundstock, den man braucht. Auf der anderen Seite erlebe ich halt auch viele Freelancer oder generell Selbstständige, die auch vielleicht fest frei für Agenturen arbeiten, die sich halt nicht die Ausstattung leisten, die ihnen Spaß macht. Und ich glaube, dass du als Freelancer auf Spaß an der Arbeit nicht verzichten kannst, sondern du musst das haben, damit du das leisten kannst, was von uns erwartet wird. Und insofern ist es auch gut, ein Equipment zu kaufen, an dem man Spaß hat.
Und ich denke allerdings, dass man sich damit vielleicht am Anfang ein bisschen Zeit lassen sollte, weil ich hab auch schon Leute gesehen, die haben sich selbstständig gemacht und waren schneller pleite, als der Testzeitraum ihrer gekauften Software abgelaufen wäre.
Sehr schön. Ich sage ja auch nicht, dass man sich jetzt sofort in dem Moment, wo man sich selbstständig macht, auf Kredit etwas kaufen sollte. Das auf gar keinen Fall.
Das wollte ich nur nochmal entsprechend erwähnen.
Ja, das ist auch vollkommen richtig. Ich bin generell Investitionen gegenüber aufgeschlossen, weil ich der Meinung bin, das muss sein. Ich arbeite gerne an gutem Equipment und mit guter Software. Ich habe auch Spaß daran, neue Dinge auszuprobieren. Ich bin auch so ein kleiner Gadget-Freak natürlich, wie viele bei uns aus der Branche. Und insofern, das spielt alles eine Rolle mit. Aber ich habe mir mein ganzes Leben lang zum Beispiel einen tollen Monitor gewünscht. Und das Erste, was ich mir gekauft habe von meinem ersten Auftrag, war ein toller Monitor und ein toller Laptop. Und der ist immer noch da und der funktioniert auch noch und der ist auch im Einsatz. Und ich wollte mein ganzes Leben lang, solange ich halt in dem Bereich gearbeitet habe, schon immer dieses Adobe, diesen Karton endlich im Schrank stehen. Und das ist auch eine der ersten Sachen, in die ich investiert habe danach. Und das war so mein Grundstück. Also mein Grundstock. Laptop, Adobe Creative Suite und der Monitor, genau.
Also ich habe ich glaube so das erste halbe Jahr mit ziemlich beschnittener Hardware gearbeitet. Ich hatte, und das war insofern relativ gut, weil damit waren schon mal 95% meiner Investitionen abgedeckt. Ich hatte schon so einen Adobe-Karton, der mir von einem vorherigen Arbeitgeber gestellt wurde, mit dem ich dann erstmal losgerannt bin. Bin mit einem 13-Zoll Plastik-MacBook in die Selbstständigkeit gegangen. Das ist dann allerdings relativ schnell einem MacBook Pro gewichen, das jetzt kürzlich durch eine aktuellere Version wieder ersetzt wurde. Aber also ich bin damit auch gut zurechtgekommen. Also es hat natürlich nicht so viel Spaß gemacht, auf irgendwie 13 futzigen Zoll beim Kunden mit sich nicht schön anfühlender Plastik-Hardware zu sitzen und auf einem nicht so schnellen System zu... Aber man konnte sich damit selbstständig machen. Also ich erlebe es relativ häufig, dass Leute dann am Anfang erstmal aus eigenen Mitteln oder aus Kreditmitteln sich ihre Traumzusammenstellung da kaufen und die am Anfang meiner Meinung nach nicht unbedingt benötigen würden. Aber ich gebe dir recht, das sollte eigentlich dann schon das sein, wo man dann als erstes drauf hinspart, weil damit mache ich nun mal meine Arbeit und meine Arbeit ist ein ziemlich großer Teil allein so stundentechnisch in meinem Leben, den ich da irgendwie gestalte und das sollte mir natürlich auch irgendwo Spaß machen und mir die Möglichkeit bieten, dass ich das in der Qualität abliefer, wie ich mir das auch so vorstelle. Und da ist natürlich die Hardware und die Software ein Teil dieses Weges.
Richtig. Also das war jetzt auch kein Plädoyer dafür, sein Geld wieder zum Fenster rauszuschmeißen. Man sollte über jede Investition, die man macht, natürlich nachdenken. Man kann sich aber auch durchaus mal einen Wunsch erfüllen, wenn man dadurch den Spaß an der Arbeit steigert und wenn das irgendwie einen Mehrwert hat für die Arbeitsleistung oder für die Arbeitsqualität. Aber es gibt eine schöne Analogie, die der Jason Fried und David Heinemeier Hansen in ihrem aktuellen Buch Rework geschrieben haben. Hast du es gelesen?
Ja.
Sehr gut. Ich hätte dich auch strafend angeschaut, wenn du das jetzt nicht getan hättest.
Brauchst du nicht.
Aber die haben dieses wunderbare Beispiel von der Van Halen-Gitarre gebracht. Und zwar haben sie gesagt, wenn jetzt irgendjemand, der ein bisschen auf der Gitarre spielen kann, sich die gleiche Gitarre holt wie Van Halen und darauf spielt, dann hat er eine Menge Geld ausgegeben, aber er klingt halt noch wie er. Wenn Van Halen aber seine alte Gitarre nimmt, klingt die alte Gitarre wie Van Halen. Also man hat natürlich mit besserem Equipment und mit mehr Equipment andere Möglichkeiten. Aber die Frage, wie viel Qualität man damit erzielt, ist immer noch eine Frage, die größtenteils von seinen eigenen Fähigkeiten bestimmt wird und nicht von der Qualität des Equipments. Deshalb, man sollte drüber nachdenken. Man kann sich Wünsche erfüllen und man kann Spaß an der Arbeit haben, aber man sollte auch nicht übertreiben.
Ich zähle zu Equipment auch gar nicht mal nur so die reine Hardware oder auch die reine Software, sondern so ein bisschen auch die Zeit, die ich in mein Equipment investiert habe, um mir vernünftig Gedanken darüber zu machen, wie ich meine Daten handle, wie ich irgendwie mit Mails umgehe und so weiter, um mir einfach dann irgendwie tagtäglich darüber keine Gedanken mehr zu machen.
Absolut. Man erkauft sich Sicherheit mit Investitionen in Hardware zum Beispiel oder in gute Software, erkauft man sich Sicherheit, man erkauft sich Sorgenfreiheit, wenn man über Backups redet zum Beispiel oder über Redundanzen, wenn man darüber redet, dass man zum Beispiel jederzeit ein Gerät hat, was im Ausfall des Hauptlaptops reaktiviert werden kann, auf dem man arbeiten kann, ohne dass man wahnsinnige Schmerzen dabei hat, dann redet man einfach von Sicherheit und auch von Sicherheit für Kunden, die dann einfach beruhigt sein können, dass die Daten sicher verwaltet sind, geschützt sind und im Falle eines Falles, wenn dem Freelancer halt der Laptop auf dem Klo vom Schoß fällt, dann weiß man einfach, es liegt irgendwo noch ein zweiter und den kann man benutzen. Das ist nicht verkehrt. Wobei ich jetzt nicht dafür bin, zwei Laptops zu kaufen, sondern nur das Altgerät aufzubewahren. Nicht falsch verstehen, bitte.
Ja, das stimmt. Lass uns nochmal über ein anderes Verwaltungsthema sprechen, kurz. Die finanzielle Verwaltung. Hast du getrennte Konten?
Ja, ich habe tatsächlich drei Konten.
Von Anfang an?
Ja, von Anfang an.
Ich kann das, je nachdem, was man Konten nennt, würde ich fast sagen, ich habe fünf. Ein ganz normales privates Giro, ein geschäftliches Girokonto, wir pflegen ein Haushaltskonto, auch einfach der Übersicht halber. Und dann kommen noch dementsprechend zwei Kreditkarten, eine private und eine geschäftliche. Sieht immer ziemlich brutal aus, wenn ich mein Portemonnaie öffne und da gucken so 5 Karten raus. Aber hat sich für mich eigentlich einfach so als beste Möglichkeit herausgestellt. Ich habe allerdings auch zu der geschäftlichen Kreditkarte und zum geschäftlichen Konto erst verhältnismäßig spät mich dann entwickelt. Aber die Übersichtlichkeit, die ich seitdem habe, schätze ich da doch sehr. Und das ist die paar Euro im Monat mir dann doch wert gewesen. Aber ich ist auch wieder eine der Sachen, die man am Anfang jetzt nicht unbedingt braucht. Ich glaube, man kann sich auch vorher selbstständig machen und das ist sehr gut.
Absolut. Ich bin nur ein Schussel und ich weiß, also wenn ich morgen Geld abhole, weiß ich übermorgen nicht mehr, was ich dafür gekauft habe. Und ich würde, glaube ich, an der Differenzierungsarbeit, was ist privat, was ist geschäftlich, sterben, wenn ich nur ein Konto hätte. Insofern habe ich ein privates Girokonto und ein geschäftliches. Ich habe noch ein Tagesgeldkonto, wo ich Rücklagen aufbewahre.
Das kommt auch noch hinzu?
Na, siehst du, du hast uns eins unterschlagen.
Da habe ich eins unterschlagen. Dann sind wir schon bei 6.
Genau. Ja, und dann habe ich...
Wobei ich da an meine Kärtchen in meinem Portemonnaie gedacht habe. Da zählt das Tagesgeldkonto ja nicht dazu.
Genau. Und ich habe halt auch eine Kreditkarte fürs private Konto und eine Kreditkarte fürs geschäftliche Konto.
Aber welch eine Überleitung. Tagesgeldkonto, das hast du ja sicherlich zum Rücklagen schaffen und zum Risiken abdecken und dem ganzen Krams, oder?
Wow.
Na komm, das war jetzt schon naheliegender. War jetzt kein Wow angebracht. Ja, erzähl mal 2 Sätze dazu. Ist wichtig.
Rücklagen sind unglaublich wichtig. Mit Rücklagen erkauft man sich den Luxus, oder mit Rücklagen kann man sich den Luxus leisten, Aufträge abzulehnen, was unter Umständen sehr wichtig sein kann. Nicht, weil man dekadent erscheinen möchte oder sich rar machen möchte, sondern einfach, weil eventuell mein Auftraggeber nicht passt oder das Miteinander nicht gut ist oder man einfach kein Interesse an dem Job hat, weil man auch vielleicht mal eine Auszeit braucht. Rücklagen sind wichtig für Zeiten, wie wir sie gerade hinter uns hatten oder haben oder hoffen zu haben.
Hast du von diesen Zeiten was gemerkt?
Nein, witzigerweise war das Jahr mein bestes bisher.
Ja gut, bei mir gibt es noch nicht so viele Jahre, dass ich da wirklich einen relevanten Vergleich ziehen könnte. Ich hatte einen Kunden, der argumentiert hat, er könne sich das jetzt nicht leisten aufgrund der Finanzkrise. Das war allerdings eher die Angst vor dem, was laut den Medien da jetzt alles in den nächsten 12 Monaten kommt. Und der war eigentlich super liquide und ansonsten habe ich davon nur im Fernsehen was gesehen.
Ja genau, so war es bei mir im Prinzip auch. Also es gab viel Jammerei.
Ja.
Das hat man schon gemerkt. Also Freunde von mir haben zum Beispiel eine Firma für Maschinenbau, Technologie, mit denen sie Brauereien beliefern. Und natürlich in solchen Sektoren, wo dann Stahlpreise plötzlich nicht mehr die alten sind oder Lieferengpässe da sind oder einfach Aufträge ausbleiben, weil man nicht in Großmaschinen investiert, da merkt man es schon, klar. Aber ich glaube, das ist in unserer Branche eigentlich nicht üblich.
Nee, hatte ich jetzt auch nicht großartig das Gefühl. Aber was ich zum Beispiel nach ein paar Monaten gemerkt hat oder nach ein paar Wochen mir so aufgefallen ist, dass Rücklagen zum Beispiel auch einfach dafür ganz gut sind, weil dieses Rücklagenkonto jeden Tag dann schrumpft, wenn man sich dieses Urlaub gönnt, was ja
dieses Urlaub,
was ja viele Selbstständige vergessen, dass es das gibt und das ist halt, da muss man sich auch erstmal drauf einstellen, dass einem keiner weiter Geld zahlt, wenn man einfach Urlaub macht. Nicht so wie bei den guten alten Festangestellten.
Wobei ich meine, mein Urlaubsgeld oder mein Gehalt, was ich mir zahle vom Geschäfts auf das Privatkonto, im Urlaubsfalle tatsächlich aus den normalen Einnahmen finanziere und nicht aus meinen Rücklagen. Also meine Rücklagen verstehe ich als Notpolster. Da ist natürlich, also ich habe das nicht eingeteilt in einen einzigen Betrag, sondern das sind für mich Anteile. Ich habe da einen großen Steueranteil natürlich. Also ich überweise dort die Sachen hin, bei denen ich weiß, die muss ich am Ende des Jahres als Einkommensteuer zahlen. Da kommen andere Dinge hin, wie Rückstellungen für Investitionen dahin. Also wenn ich jetzt Geld spare dafür, um mir irgendwann einen neuen Rechner zu kaufen oder irgendwann ein neues Auto zu kaufen oder irgendwas in der Art, dann kommt das dahin, das ist also aufgeteilt, noch aufgesplittet in verschiedene kleinere Beträge. Aber das ist eigentlich nichts, wo ich tagtäglich dran gehen würde oder mich bedienen würde im Falle eines Urlaubs.
Nö, aber das ist eine reine Handlungssache.
Klar, absolut. Je nachdem, was du drauf tust. Wenn du das Geld drauf tust, was du für einen Urlaub einsparen möchtest, dann nimmst du es da auch wieder runter. Klar.
Das ist ganz spannend. Ich habe kürzlich herausgefunden, dass Numbers, also quasi so das Excel-Pendant von Apple, relativ einfach auch mit Tagen hantieren und man diese auch subtrahieren kann. Und habe dann einfach mal so die Spalten Rechnungsdatum und Zahlungseingangsdatum miteinander in Zusammenhang gebracht und da so den Durchschnitt gezogen. Und ich lande so bei irgendwas 6, irgendwas, also so gerundet 7 Tagen nach Rechnungsstellung. Wie sieht das bei dir aus? Hast du das im Blick?
Ich habe das im Blick. Ich habe auch so eine Numbers-Liste und führe das auch seit 3 Jahren kontinuierlich, seit meiner ersten Rechnung durch, diese Untersuchung, und habe das gepflegt, immer tagesaktuell. Dass du so gute Erfahrungen mit deinen Kunden hast, ist schön für dich.
Ich freue mich da auch sehr drüber.
Das glaube ich. Ich habe auch solche Kunden, zum Teil. aber ich habe halt auch Kunden, die
dir deinen Schnitt versauen.
Mir meinen Schnitt versauen, ganz genau. Also meine Kunden, das habe ich mal nachgeguckt, sind im Schnitt 8,3 Tage über Zahlungsziel. Was allerdings nicht daran liegt, dass die alle so böse sind, sondern ich habe ein paar wirkliche Ausreißer drin. Also ich habe beispielsweise 2 Rechnungen drin, die das gleiche Projekt betreffend sind, die gleiche Agentur betreffen und die beide 135 Tage über 30 Tage Zahlungsziel sind. Das heißt 165 Tage nach Rechnungsstellung.
Hast du ein Gefühl, wie es sonst so aussieht, wenn du jetzt mal die Extremfälle von, ich sag mal, über 50 Tagen oder so da mal abziehst? Oder einfach die eine Agentur rausnimmst?
Also ich bin mir ziemlich sicher, ich habe, also generell habe ich 14 Tage Zahlungsziel. Es sei denn, der Kunde möchte etwas anderes. Wenn das vorher klar ist, ist das ja auch in Ordnung. Und ich denke, dass die Agenturen und sonstige Kunden natürlich auch immer innerhalb von 7 bis 14 Tagen zahlen. Also das ist so meine Wahrnehmung. Ich bin auch nicht böse, wenn es mal länger dauert, wenn der Kunde anruft und sagt, hey, ich habe es verschludert, ich kann es erst beim nächsten Zahlungslauf machen, oder wenn sonst alles in Ordnung ist und das ist der einzige Ausreißer bei der Bezahlung der Rechnung, dann ist das in Ordnung. Wichtig ist, dass man darüber redet und dass man eine Planungssicherheit hat.
Wie hältst du es mit dem Mahnwesen? Also wenn du von Zahlungen von 150 Tagen oder sowas sprichst, dann gehe ich mal davon aus, wirst du da auch das ein oder andere Mal gemahnt haben oder gegebenenfalls das sogar rausgegeben haben. Ich weiß nicht, ob du schon mal, gibt denn ja noch die Möglichkeit des Inkassos.
Genau, also ich habe bisher gute Erfahrungen mit einem eigenen Mahnwesen gemacht. Es ist nur ein einziges Mal überhaupt dazu gekommen, dass ich was rausgeben musste. Aber auch das hat dann letzten Endes funktioniert. Im Allgemeinen ist es so, dass ein straffes Mahnwesen ist halt immer gut. Das heißt, sofort nach dem ersten Tag Verzug oder direkt am ersten Tag Verzug erkundigen. Ich persönlich rufe gerne an, weil ich das persönlicher finde. Man hat keine E-Mail, die man ignorieren kann, und man hat keine Antwort, in der man sich rausreden kann und über die man sich lange Gedanken machen kann, sondern man kann sich sehr offen darüber unterhalten und kann das auch sehr offen ansprechen. Was ich dann mache, ich schicke natürlich dann noch eine Zahlungserinnerung hinterher per E-Mail, in der steht, was man gerade besprochen hat. Und wenn dann nicht innerhalb einer gewissen Frist, ich sage jetzt mal einfach 7 Tage oder so, keine Zahlung eingegangen ist, dann kommt eine Mahnung. Und
in schriftlicher Form dann, oder?
In schriftlicher Form, ganz genau. Das kann aber natürlich auch in einer E-Mail passieren. Das kann aber natürlich auch in Form einer E-Mail passieren. Und dann gibt es natürlich immer noch die Möglichkeit, das rauszugeben. Ich habe, wie gesagt, erst einmal rausgegeben. Und in dem Fall habe ich an dem Tag, an dem ich es herausgegeben habe, nochmal angerufen und gesagt, ich gebe es heute ans Inkassounternehmen, wenn nicht gezahlt wird. Wenn gezahlt werden sollte, hätte ich gerne heute einen kopierten Überweisungsträger, auf dem abgestempelt ist, dass es heute rausgegangen ist, oder ein Screenshot vom Online-Banking, in dem die relevanten Informationen zu sehen sind. Ansonsten geht es heute raus. Das ist nicht passiert, es ist rausgegangen, 2 Wochen später hatte ich das Geld.
Also ich, vielleicht erzählst du noch kurz, bevor ich zu meinen Erlebnissen komme, wie das so grundsätzlich mit dem Inkasso ist. Sprich, was sind das für Konditionen, wer trägt die und das Ganze drumherum?
Also ich habe jetzt ein Inkasso-Unternehmen hier in Essen gefunden, mit dem ich wie in dem einen Fall halt sehr gute Erfahrungen gemacht habe, die einen sehr kompetenten Eindruck machten. Wichtig ist halt, dass so ein Inkasso-Unternehmen es nicht lästig wird, eine kleine Forderung einzuziehen. Also es gibt Inkasso-Unternehmen, die auch Kleinstforderungen einziehen von bis zu wenigen 10 Euro. Darunter macht es eigentlich gar keinen Sinn, weil die Arbeitszeit natürlich das Mahnwesen auffrisst und man im Endeffekt dann noch mehr Verlust macht. Aber ab wenigen 10 Euro bis wenigen 100 Euro und dann natürlich aufwärts macht es Sinn.
Wobei ich auch sagen muss, dass ich noch nie in meinem Leben eine Rechnung von unter 100 Euro gestellt habe.
Ich weiß gar nicht, ob ich das mal...
Ich habe einmal eine Webtrend-Map für eine Agentur mitbestellt und dann den einfach in Rechnung gestellt hat. Das waren unter 100 Euro, aber eine Dienstleistungsrechnung noch nie.
Nee, eine Dienstleistungsrechnung habe ich auch noch nie gestellt unter 100 Euro. Wie viele Rechnungen hast du überhaupt in deiner Selbstständigkeit schon gestellt?
Aufgrund dessen, dass ich ja jetzt ziemlich lange für eine große Agentur gearbeitet habe, sind es noch verhältnismäßig wenig. Ich müsste nachschauen, aber ich glaube, ich bin bei 35.
Okay.
Über dementsprechend jetzt so 26 Monate.
Okay. Ich bin bei 3 Jahren und 2 Monaten. Noch nicht ganz. Also sagen wir mal 3 Jahren und 1,5 Monate. Und ich habe gestern meine 120. Rechnung geschrieben.
Okay.
Und das liegt aber auch natürlich daran, dass es Projekte gibt mit Abschlagszahlungen oder mit Drittelungen oder Hälfte vorher, Hälfte nachher.
Also bei Agenturen, das ist vielleicht auch noch ganz interessant, bei denen ich länger arbeite, mache ich meistens so eine klassische Monatsabrechnung zum Ende des Monats dann. Und arbeite da nicht irgendwie, teile das nicht durch 4 oder sonst irgendwas, kommt den Agenturen dann meistens auch insofern entgegen, dass sie das dann einfach mit ihren normalen Gehältern mit rausschicken. Ansonsten ja meistens nach Projektende, wenn es nicht über, ich sag mal, mehr als 2-3 Monate oder so geht.
Ja, eine ganz gute Versicherung dafür, dass der Auftraggeber am Ende auch zahlt und damit man weiß, dass es ernst meint, ist halt auch die 50% Abschlagszahlung bei Auftragsbeginn und 50% bei Abnahme oder halt eine Drittelung, wenn es länger dauert. Das hat sich bewährt auf jeden Fall.
Ist, finde ich, auch eine Sache, die sehr legitim ist, über die man auch reden kann.
Ja, manche Auftraggeber haben halt ein bisschen Probleme damit, das zu verstehen, dass das eventuell doch gar keine schlechte Sache ist. Allerdings, wenn man ihnen erklärt, dass man halt selbstständig für sie arbeitet und dann mal so einen Monat komplett nur für sie geblockt ist und ja auch Kosten hat, laufende Kosten und auch eine Sicherheit haben möchte, dass es dann am Ende bezahlt wird und nicht man auf einem Monat Arbeit sitzen bleibt, dann ist das sowieso, denke ich, nicht so schwer, den Auftraggeber zu bewegen. Das sollte man übrigens gerade dann mit dem Auftraggeber besprechen, dass das so gemacht wird, wenn der Auftraggeber im Ausland sitzt. Denn oft akzeptiert er nicht, dass der Gerichtsstand der des Dienstleisters ist. Das wird meistens vorausgesetzt, dass das der des Auftraggebers ist. Und wenn er dann in der Schweiz sitzt oder so, hat man selten Chancen, ohne große Kosten an das Geld zu kommen.
Ansonsten ist es auch die gerechteste Verteilung insofern, weil dann jeder ungefähr zu gleichen Teilen in Vorleistung geht, weil so wie der Auftraggeber finanziell in Vorleistung gehen muss, geht man selbst ja einfach mit seiner Arbeitskraft in Vorleistung und da gibt es eigentlich auch keinen Grund, warum ich jetzt zu 100% in Vorleistung gehen soll, ohne dass ich schon die entsprechende Gegenleistung, die vereinbart wurde, nämlich Geld dafür bekomme.
Genau.
Okay, lass uns zu den letzten 2 Blöcken kommen. Das eine sind die Versicherung. Das ist natürlich als Selbstständiger auch ein interessantes Thema, denn man wir haben den Disclaimer vergessen. Was wir hier erzählen, ist alles Laienwissen, was wir so aus der Praxis irgendwie mitbekommen haben. Bevor wir hier was zu Versicherungen oder Steuern oder sonst irgendwas erzählen, wonach sich nachher wer richtet, bitte sich doch da noch, bevor man da irgendwas macht, nochmal an einen Experten zu wenden, der da sich auch theoretisch mit allen Einzelheiten auseinandergesetzt hat und nicht nur so ein bisschen so einen Praxisanteil hat. Ich glaube, wir geben hier einfach nur mal so ein paar Inspirationen weiter oder so.
Don't try this at home.
So sieht's aus. Man ist erstmal grundsätzlich entbunden von den meisten Versicherungspflichten, die sonst so ein Angestellter hat, jedenfalls die gesetzliche Version. Natürlich muss man sich krankenversichern. Hier hat man dann entsprechend die Wahl, ob man sich privat oder gesetzlich versichern möchte. Letzteres ist weniger zu empfehlen. Du hast das, glaube ich, am Anfang gemacht.
Ja, ich habe das am Anfang leider gemacht, weil ich von früher noch mitbekommen habe, private Versicherungen sind böse, die werden ganz schnell ganz teuer und man kommt da ja kaum rein und wenn man dann so ein, zwei Nahrungsmittelallergien hat oder so, dann ist das schon alles vorbei und gesetzliche Versicherung ist ja sowieso viel besser und letzten Endes hat sich herausgestellt, gesetzliche Versicherungen haben eine Basisleistung, die nicht schlecht ist, aber auch nicht besonders gut. Man hat halt das Zweiklassensystem dann immer noch, zumindest in Teilen.
Doch, das merkt man schon noch deutlich.
Also ich habe auch schon Ärzte erlebt, wo ich es nicht so gespürt habe, aber ich habe auch ein, zwei Ärzte, die halt nur Privatpatienten behandeln und da ist der Service und die Praxis viel entspannter und viel angenehmer. Das ist auf jeden Fall so.
Also ich lag letztes Jahr ein paar Tage im Krankenhaus und da kam dann nach der ersten Nacht jemand ins Zimmer und war ganz aufgeregt, Herr Böttcher, wir haben ja übersehen, Sie sind ja privat versichert und wollen Sie denn nicht den Privatservice? Und von da an habe ich dann ein deutlich schöneres Zimmer mit eigenem Bad und der Zeitungsmorgens und den ganzen Sonderwünschen und dann kam immer so eine Dame mit so einem PDA und hat gefragt, wie ich denn meine Mittagsmenü-Zusammenstellung. Also das war schon deutlich was anderes, muss ich sagen.
Okay. Ja, im Krankenhaus ist es natürlich immer was ganz anderes. Ne? Also bei einem ganz normalen Arzt, bei einem niedergelassenen Arzt, ist es halt je nach Arzt unterschiedlich. Es gibt Ärzte, die mögen diese Zweiklassengesellschaft und leben die. Und es gibt Ärzte, die wollen das unterbinden und leben das halt nicht. Ich finde beides irgendwo legitim natürlich auch. Wobei ich es besser finden würde, wenn die Ärzte dann, die das nicht leben wollen, den besseren Service allen bieten, anstatt den schlechteren Service auch den Privatpatienten. Aber im Krankenhaus ist es natürlich ganz anders. Da buchst du ja auch die ganzen Sachen dazu, wie Chefarztbehandlung und Einzelzimmer oder Zweibettzimmer oder sowas.
Grundsätzlich ist noch dazu zu sagen, um da so ein bisschen die Entscheidung treffen zu können, sollte man sich bewusst sein, dass es nicht bis immer so einfach möglich ist, zurückzuwechseln, denn es wird ja alles teurer im Leben. Bei der Privaten läuft das aber ein bisschen anders. Da wird es in der Regel jährlich immer ein bisschen teurer. Das heißt, die letzten Jahre sind die teuersten. Dementsprechend ist es nicht unendlich lange möglich, einfach zurückzuwechseln. Ich glaube, ab 55 geht das nicht mehr, wenn man weiter selbstständig ist. Dementsprechend, das sollte man zum einen berücksichtigen. Zum anderen ist die Situation, wenn man Nachwuchs bekommt, ein bisschen eine andere, weil bei der gesetzlichen die Kinder bis 18 und ein Keks irgendwie mitversichert sind. Das ist bei Privaten nicht so. Die müssen hier dann extra einzeln versichert werden, was auch dementsprechend nochmal teurer wird. Das soll jetzt nicht irgendwie einen davon abhalten. Die sind ja beide privat versichert und würden das, glaube ich, auch wieder tun. Aber man soll es sich einfach, ja, man soll es im Hinterkopf behalten. Die Pflegeversicherung wird dann darüber dementsprechend auch gleich mit abgeschlossen. Das ist dann ein kleinerer Anteil dessen. Und ja, das ist so die Kranken- und Pflegegeschichte. Hast du da noch irgendwas hinzuzufügen, Stefan?
Ja, falls man sich entscheiden sollte, in der gesetzlichen zu bleiben, dann sollte man sich das gut überlegen. Denn sobald man ein bisschen mehr verdient und als Selbstständiger kann man durchaus mal ein gutes Jahr haben und danach wieder ein schlechtes, zahlt man einfach mal eben den Höchstsatz, weil man über diese sogenannte Beitragsbemessungsgrenze, die irgendwo bei Ende 3.000 Euro liegt, also 3.900, 3.800 oder so, ich weiß nicht, ob Gewinn oder Umsatz, ich glaube Gewinn wird, ja doch, ich bin mir ziemlich sicher, Gewinn wird zugrunde gelegt. Aber wenn man ein gutes Jahr hat, wird man so halt bemessen und im nächsten Jahr zahlt man dann so weiter, obwohl das ja vielleicht schlecht sein kann. Und das, diese prozentualen Schwankungen hat man natürlich dann bei der privaten Krankenkasse nicht. Die bleibt halt gleich hoch oder gleich niedrig, je nachdem, in welcher Phase man ist.
Achso, natürlich sollte man auch beachten, dass es je nach Einstiegsalter insbesondere und Vorerkrankungen, also Vorerkrankungen sind oft ein Ausschlusskriterium für einige Tarife und das Eintrittsalter ist grundsätzlich dann entscheidend, wie viel man halt entsprechend zahlt. Die zweite Versicherung, bei der man sich auch komplett gegen sie entschieden haben kann, was man oder was wir beide jetzt inzwischen auch getan haben, ist die Arbeitslosenversicherung. Da läuft das ein bisschen anders als normaler Festangestellter. Da ist es ja eine prozentuale Berechnung. Hier gibt es, glaube ich, einen komplett festen Satz, oder? Irgendwas um die 20 Euro, die man zahlt?
Ja, knapp drunter, glaube ich sogar.
Okay. Man bekommt allerdings dafür auch nur einen festen Satz zurück, wenn man denn von der Arbeitslosenversicherung dann die in Anspruch nimmt und sich arbeitslos meldet. Und das hängt davon ab, was für einen, was für einen Bildungsgrad man mitbringt. Also hat man in dem Beruf, in dem man arbeitet, eine Ausbildung abgeschlossen, hat man irgendwas studiert etc. oder kommt man komplett ohne Ausbildung daher. Danach richtet sich das und so unendlich viel ist es auch nicht. Also ich glaube, der Höchstsatz liegt dabei 1,2 oder so, was man bekommt.
Genau.
Wenn man mit einem wunderbaren Studientitel um die Ecke kommt und meistens hat man sich als Selbstständiger die Kostenseite dann, bis man scheitert, schon so hoch gehängt, dass man von den 1,2 dann auch nicht mehr allzu viel hat, würde ich sagen.
Richtig. Ich würde aufgrund meiner Ausbildung halt irgendwie knappe 1.000 Euro bekommen, so 960, 70, irgendwie sowas in der Art. Und das ist, glaube ich, so um das Existenzminimum in Deutschland herum. Und das macht eigentlich schon fast gar keinen Sinn mehr, das zu machen. Zumal ich nicht verstehe, warum jemand, der gebildeter ist, mehr Geld braucht. Vielleicht können die weniger mit Geld umgehen. Ich weiß nicht.
Das ist eine schöne Herleitung.
Ja, das ich weiß nicht. Und es fühlt sich ein bisschen ungerecht an. Aber wie gesagt, es ist in der Höhe, ob es 200 Euro mehr sind oder so weniger, sowieso nicht entscheidend. Das ist für das erste Jahr vielleicht nicht schlecht, wenn man das als Fallback quasi mal einkalkulieren möchte, wenn man seine Kosten niedrig halten kann. Aber sobald die Kosten ein bisschen steigen, hilft einem das auch nicht mehr wahnsinnig viel weiter.
Genau, wenn man sich trotzdem dafür entscheiden will, muss man das, ich glaube, innerhalb der ersten 4 Wochen irgendwie sowas in dem Dreh machen.
Ja.
Denn natürlich ist es einfach, sich um eine Arbeitslosenversicherung zu kümmern, wenn man merkt, dass es bergab gibt nach einem Jahr. Daher diese Regel. Wir beide haben es nicht gemacht. Es geht nicht um Monsterbeträge. Kann man überlegen. Ich glaube, man kann aber auch jederzeit das Ganze wieder canceln, oder?
Ja, ich habe das tatsächlich auch die ersten 2 Jahre gemacht, weil mir die Beiträge auch nicht so hoch erschienen. Als mich dann irgendjemand mal schief angeguckt hat, habe ich drüber nachgedacht und musste recht geben, es macht einfach nicht so den erweiterten Sinn.
Okay. Die nächste und so dann auch die letzte der klassischen Sozialversicherung ist insofern ein ziemlich gefährliches Thema, weil man wird dazu nichts gezwungen. Es geht um die Altersvorsorge. Man muss halt nicht in den gesetzlichen Pott einzahlen, was natürlich ein Riesenvorteil ist, weil man sich privat vorsorgen kann, sich privat absichern kann. Allerdings zwingt einen auch keiner dazu. Dementsprechend kann man dann auch gerne mit Mitte 60 von Sozialleistungen leben, was dann wahrscheinlich nicht dem, wie sagt man so schön, Lebensabend entspricht, den man sich vorgestellt hat. Dementsprechend sollte man as soon as possible damit anfangen. Ich bin eher da so der Verfechter der klassischen und etwas sicheren Varianten. Hat, glaube ich, auch besonders so die letzten paar Jahre gezeigt, dass, ich schätze mal, da gab es dann doch den einen oder anderen Selbstständigen, der mit irgendeinem Fondtopf auch seine Altersvorsorge den Bach runtergegangen gesehen hat. Da habe ich so mittelmäßig viel Lust drauf.
Verständlich.
Teilst du die Ansicht?
Also ich habe da eine andere Meinung ein bisschen zu. Ich mache zwar auch eine Basisvorsorge natürlich, also mit der ich absehen kann, dass ich irgendwann mal zumindest nicht ganz ohne Würde alt werden kann. Davon kann man keine 5-Sterne-Seniorenresidenz irgendwie bezahlen, aber irgendwas Anständiges geht schon. Ich glaube nur, dass die reale Inflation diese Geschichten sowieso auffressen wird und bin dementsprechend etwas pessimistischer. Und ich denke, dass man, wenn man in sein eigenes Geschäft investiert und mehr und mehr aufbaut und auch selbst dafür sorgt, dass man Geld zur Seite legt, dass man dann durchaus mehr Rendite erwirtschaften kann als eine Versicherung, in der dann x Prozent noch nicht mal garantiert werden. Aber das ist meine Meinung. Ich bin da auch noch nicht abschließend drüber mit mir im Reinen. Aber das muss man sehen. Ich weiß nicht. Ich sorge Basisvorsorge ist da und über alles, was darüber hinausgeht, mache ich mir zu der Zeit Gedanken, wo ich weiß, was ich tue.
Okay. Ja, magst du nochmal so aufzählen, wogegen man sich noch so grundsätzlich als Selbstständiger absichern kann, was da sinnig erscheint, was man gegebenenfalls optional machen kann, aber nicht unbedingt muss?
Also was auf jeden Fall auch noch Sinn macht, ist drüber nachzudenken, eine Berufsunfähigkeitsversicherung abzuschließen. Für den Fall, dass man berufsunfähig wird, kann man sonst halt noch auf die Sozialleistungen zählen. Bis zu dem Moment, wo man seine Altersvorsorge in Anspruch nehmen kann. Wenn man das privat abgeschlossen hat, geht das natürlich auch erst ab einem bestimmten Alter. In dem Moment, wo man das früher haben möchte, muss man starke Einbußen in Kauf nehmen, natürlich, weil der ganze Zinseszinseffekt wegfällt und man im Prinzip in einen halb gefüllten Topf nur greift. Die nächste Geschichte, die man sich überlegen sollte, auf jeden Fall, ist auch gar nicht so wahnsinnig teuer, weil in unserem Gewerbe ja keine Gefahren drohen, Menschen oder so. Das ist eine Haftpflichtversicherung. Manche Auftraggeber fordern das auch, dass man das unterschreibt, dass man eine hat. Meistens kombiniert mit einer Vermögenshaftpflicht. Das heißt, dass man auch gegen Vermögensschäden abgesichert ist. In einer Höhe von mehreren Millionen Euro geht das problemlos. Das kostet dann ein paar hundert Euro im Jahr. Was noch eine Frage ist, ist, also wenn man ein eigenes Büro hat, dann natürlich eine geschäftliche Hausratversicherung, dass man sich absichert gegen Brand, Wasserschaden und so weiter und so fort. Wo es darum geht, dass man auch wirklich für die Elektronik schnell Ersatz kriegt. Wichtig ist dabei, darauf zu achten, dass man halt neuwertige Geräte dafür kaufen kann und nicht den Zeitwert ersetzt bekommt, weil dann fällt man auch auf die Nase. Zwar nicht so heftig, wie jetzt, wenn man keine Versicherung hat, aber halt trotzdem. Habe ich noch was vergessen? Genau, das Thema Rechtsschutz. Viele Versicherungsberater, Agenten sagen, es gibt für Selbstständige Vertragsrechtsschutz ist unerschwinglich. Das stimmt so nicht. Es gibt Versicherungen, die das machen und es gibt Versicherungen, die das sogar kombinieren mit einer Inkassoabwicklung im Falle eines überschrittenen Zahlungsziels und keine Reaktion auf die Mahnung, übernehmen die dann die Abwicklung des Einzugs des Geldes und berechnen Inkassogebühren weiter an den Schuldner und oder säumigen Zahler. Habe ich noch irgendwas vergessen? Fällt dir noch was ein?
Spontan weniger.
Lass mich noch ganz kurz überlegen. Haftpflicht, Vermögenshaftpflicht. Eine Elektronikversicherung. Wer wie wir ständig mit Gadgets unterwegs ist, auf Konferenzen und so weiter, wird sich über eine Elektronikversicherung freuen, die dafür sorgt, dass wenn man eine Kamera fallen lässt, liegen lässt, jemandem in die Hand gibt, sie geklaut wird oder so, ein neuwertiges Gerät bekommt. Ganz wichtig, wenn man zum Beispiel auf einer Konferenz mal spricht, stellt seinen Laptop in der Pause aufs Podium, lässt ihn da stehen, geht kurz raus, kommt wieder rein, ist weg. Ist das sehr ärgerlich und in so einem Fall machen so 150 bis 200 Euro im Jahr dann auch schon wieder Sinn. Aber das kann natürlich sich stark summieren. Wichtig ist, dass man den Überblick behält, weiß, was für Gefahren man sich aussetzt und wirklich sich jetzt nicht überversichert.
Ja, würde ich auch so sehen. Also von dem, was du aufgezählt hast, habe ich beispielsweise vieles gar nicht. Ja, dann lass uns zum letzten Thema kommen, den Steuern und dem Finanzamt und alles, was so damit zusammenhängt. Also grundsätzlich kann man sagen, der Aufwand zur Gründung ist, glaube ich, ziemlich gering. Man schickt da so ein Formular hin und gibt da so ein paar Dinge an und bekommt dann ein paar Tage später ein Zettelchen zurück, auf der dann so eine Steuernummer steht und dann hat man grundsätzlich als Einzelunternehmer gegründet. Das ist da alles, was man machen muss. Ja, ich würde sagen, grundsätzlich kann man auch das ganz gut unterteilen, was man so an, ich sag mal, laufendem Aufwand hat in zwei Dingen. Einmal gibt es einen großen Aufwand am Ende des Jahres, da muss man seinen Jahresabschluss, seine Einkommensteuer und den ganzen Mist, gegebenenfalls die Gewerbesteuer, irgendwas, bla, abgeben, was man meiner Meinung nach eigentlich nur vernünftig von einem Steuerberater machen lassen kann, wenn man nicht total verrückt ist. Das andere ist die Umsatzsteuervoranmeldung, nicht Mehrwertsteuer, lieber Stefan. Ich habe es gelernt. Ich wurde oft korrigiert, aber ich habe es gelernt. Die Umsatzsteuervoranmeldung. Dazu ist zu sagen, dass es da auf zweierlei Dinge ankommt, die man bei der Gründung festgelegt hat. Das eine ist, ob man ein Kleingewerbe oder ein, was ist denn das Gegenstück dazu, ein reguläres Gewerbe.
Ja, auf jeden Fall kein Großgewerbe.
Genau, kein Großgewerbe. Halt, ob man ein normales Gewerbe oder ein Kleingewerbe betreiben möchte. Wenn man ein Kleingewerbe betreibt, muss man keinerlei Umsatzsteuer abführen und dementsprechend auch keine Umsatzsteuervoranmeldung machen. Das erspart einem einiges an Papierkram. Ist möglich, wenn man im letzten Jahr nicht mehr als 17.500
Euro Umsatz.
Genau, Umsatz. Genau. Umsatz gemacht hat. Das ist also dementsprechend relativ schnell erreicht. Und die Schätzung für das aktuelle Jahr, weil wenn man gründet, hatte man ja noch kein letztes Jahr, darf die 50.000 Euro ebenfalls Umsatz nicht überschreiten. Das heißt, dementsprechend im zweiten Jahr fällt man dann sowieso wahrscheinlich von seinem Kleingewerbe wieder zurück, wenn wir da richtig informiert sind. Ich erinnere an den Disclaimer von vor 10, 15 Minuten. Und man hat den, also die Umsatzsteuer ist bei einem ja sowieso nur ein durchlaufender Posten, denn ich schreibe sie auf meine Rechnung, bekomme sie von meinem Kunden bezahlt, gebe sie ans Finanzamt. Mein Kunde selbst sagt dem Finanzamt, ich habe hier eine Rechnung bezahlt, da ist 19% Umsatzsteuer drauf, die hätte ich gern erstattet und bekommt sie dann dementsprechend wieder. Daher ein durchlaufender Posten. Das heißt, wenn ihr jetzt nicht für beispielsweise selbst jemanden tätig seid, der ein Kleingewerbe hat, ist es sowieso egal, ob ihr eine Umsatzsteuer auf eure Rechnung on top schlägt oder nicht. Das bekommt euer Kunde in der Regel sowieso wieder. Der Nachteil allerdings, wenn man ein Kleingewerbe hat, ist, dass man sich die Umsatzsteuer auch selbst nicht wiederholen kann, so wie man sie halt auch nicht auszeichnen muss, kann man sie sich beispielsweise von tollen Gadgets und so weiter grundsätzlich nicht wiederholen, was natürlich ein ziemlicher Nachteil ist, denn die 19% zahlt ihr dann obendrauf. Daher würde ich das dazu nicht raten. Stefan, hast du dem noch etwas hinzuzufügen oder Einwände?
Nein.
Okay, also dementsprechend zu einem Kleingewerbe würde ich jetzt erstmal nicht großartig raten, außer ihr macht euch selbstständig und wollt nur für Kleingewerbetreibende quasi tätig sein. Dann macht das natürlich Sinn, weil die wiederum sich ja auch nicht die Mehrwertsteuer wiederholen, Umsatzsteuer wiederholen können. So, auf diesem Anmeldebogen zu eurer Gründung ist noch ein Feld relativ wichtig, da das richtige Kreuzchen zu machen, und das ist die Ist- bzw. Sollbesteuerung. Stefan, dein Einsatz.
Mein Einsatz. Die Ist-Besteuerung bedeutet, dass wenn ich eine Rechnung stelle, die Umsatzsteuer erst dann fällig wird, als durchlaufender Posten für mich weiterzugeben an den Staat, die ich bekomme, in dem Moment, wo das Geld eingeht. Wenn ich einer Sollbesteuerung unterliege, muss ich in dem Moment, wo ich die Rechnung gestellt habe, die Umsatzsteuer abführen, weil der Staat davon ausgeht, dass ich die Rechnung ja bezahlt bekomme. Punkt.
Das ist richtig. Das ist allerdings nur auf deine Rechnung anzuwenden. Bei Rechnungen, die du bekommst, kannst du dir die Umsatzsteuer in dem Moment wiederholen, wo du die Rechnung auf dem Tisch hast.
Genau.
Egal, ob ist oder soll.
Genau.
Also Haken bei ist machen. Sonst müsst ihr, wenn ihr die 500.000 Euro Rechnung bekommt, daraus die Umsatzsteuer entsprechend schon abführen, bevor ihr die 500.000 Euro auch wirklich auf dem Konto habt, und dann seid ihr gegebenenfalls pleite. Das ist die Umsatzsteuervoranmeldung, ist relativ viel Papierkram. Du machst es so, dass du einfach alles, was du so an Belegen, Taxi, Rechnungen und weiß ich nicht was alles hast, in den großen Schuhkarton packst und das deinem Steuerberater schickst, oder?
Richtig.
Genau, ich mache das noch so von Hand. Ich will wenigstens so ein bisschen wissen, was da passiert. Bei der zweiten Geschichte am Jahresende, beziehungsweise das ist dann, da hat man dann noch einige Monate Zeit für, muss man nicht direkt am Jahresende machen, aber nach Ablauf eines Jahres kommt dann die große Abrechnung quasi und die wiederum sollte man dann doch schon seinem Steuerberater übergeben.
Auf jeden Fall.
Da bekomme ich dann am Ende so einen Stapel Papier vorgelegt, das blättert er durch und erklärt mir das alles. Ich habe am Ende alles wieder vergessen, mache eine Unterschrift und bin froh, mich darum nicht mehr kümmern zu müssen.
Echt, er erklärt dir das?
Naja, der sagt mir so, naja, was heißt erklärt? Also der sagt mir schon, guck mal, das ist irgendwie das, was du da gemacht hast und da kommt das her und deswegen ergibt sich das. Also der erklärt mir schon so grob wenigstens, was da passiert. Die nicht?
Nee, ich will das gar nicht. Ach so. Ich hab so eine Allergie gegen Recyclingformulare. Ich kriege am Ende des Jahres so ein sehr schön geformtes, so eine Klatte irgendwie oder so ein Umschlag. Die mache ich auf. Da sind irgendwie drei gelbe Post-its dran, wo drauf steht Unterschrift hier bitte. Da unterschreibe ich. Das schicke ich dann ans Finanzamt. Ein Exemplar behalte ich. Und was da drin steht, habe ich mir noch nie angeguckt.
Siehst du, und ich komme immer vorbei. Lass einmal durch das chlorgebleichte Papier meine Steuerberaters durchblättern. Er zeigt dann auf die drei Stellen und sagt, unterschreibt da mal und schickt das dann ab. Aber ansonsten ist es bei uns relativ identisch. Ich glaube, Selbstmache ist totaler Wahnsinn oder...
Absolut, ja.
Also das Problem dabei ist, es ist nicht wirklich gefährlich, kann nur ziemlich teuer werden, weil wenn man da Fehler macht, dann geht das ziemlich schnell in ziemlich hohe Geldbeträge. Also das Finanzamt ist grundsätzlich nett, das muss man auch nochmal sagen. Jedenfalls ist es bei mir so, die ganzen Horror-Stories kann ich absolut nicht teilen. Weiß nicht, wie das bei dir ist.
Ich habe genau die gleiche Erfahrung gemacht wie du. Mein Finanzamt ist total super. Ich komme mit denen wunderbar klar, die sind sehr freundlich und ich grüße hiermit das Finanzamt Essen Süd.
Ja, damit möchte ich mich, was das Finanzamt Hannover Süd angeht, ebenfalls dem anschließen. Ich habe erst heute mit den Jungs telefoniert. Wir hatten da eine kleine bürokratische Aufgabe zu erledigen. Das ging flott. Sie waren glücklich, dass ich mich bei denen gemeldet habe. Ich war glücklich, dass sie mir das erklärt haben und das läuft in der Regel immer so. Also die wollen zwar schon irgendwie das Geld von einem, was man eigentlich ja auch behalten will, aber ansonsten, davon mal ganz abgesehen, verfolgt man doch schon irgendwie die gleichen Ziele, nämlich, dass man das alles geregelt und so schmerzfrei wie möglich für beide Seiten über die Bühne bekommt. Jedenfalls habe ich da immer so das Gefühl, deswegen, also ich kann mit den Jungs eigentlich recht gut, muss aber ehrlich gesagt auch nicht so viel mit denen machen, weil dafür habe ich dann, wenn es hart auf hart kommt, ja meinen Steuerberater. Ja, also dementsprechend, man kann sicherlich auch seine Einkommensteuererklärung und so weiter am Ende des Jahres selbst machen, wenn man Bock hat, sich 15 Tage durch 30 Bücher zu wälzen, aber ich kann es relativ bis... Nee, ich kann es nicht empfehlen.
Nein.
So, was haben wir noch vergessen? Die Gewerbesteuer.
Die Gewerbesteuer.
Dein Einsatz.
Mein Einsatz. Ja, die
Gewerbesteuer. Das ist mein Lieblingssatz.
Das ist ganz gemein, immer die Verantwortung abzugeben. Die Gewerbesteuer ist eine kommunale Steuer, das heißt, die führt man in der Kommune ab, in der man lebt, in der Stadt.
Man tut dann da was Gutes, wo man wohnt.
Genau.
Oder arbeitet, besser gesagt.
Die Gewerbesteuer ist die Steuer, die ganzen großen Unternehmen in den Städten, in denen man wohnt, nicht zahlen. Ja, daran kann man die ganz gut erkennen. die wird dann fällig, wenn man im Jahr mehr als... Also mit Abzügen und Hinzurechnungen und so weiter, da gibt es so ganz wunderbare Fachbegriffe. Grob gesagt kann man sagen, wenn man im Jahr mehr als 24.500 Euro Gewinn macht, fällt man in den Bereich grob, wo man Gewerbesteuer zahlen darf. Das ist von Kommune zu Kommune unterschiedlich. Die haben noch entsprechende Umrechnungsfaktoren eingebaut. Ablauf ist der, man gibt seine Steuererklärung ab beim Finanzamt. Das Finanzamt kontrolliert diese Steuererklärung, übermittelt dem Gewerbeamt der Stadt einen sogenannten Gewerbesteuermessbetrag und diesen Gewerbesteuermessbetrag nimmt das Gewerbeamt und errechnet daraus dann die zu zahlende Gewerbesteuer. Und errechnet natürlich auch für die nächsten Jahre eine Vorauszahlung.
Genau. Die Gewerbesteuer ist zum Beispiel der Grund, warum das kleine Städtchen Walldorf mit irgendwie 10.000, 15.000 Einwohnern irgendwo in Baden-Württemberg die wirtschaftlich erfolgreichste Gemeinde in unserem wunderschönen Land ist, denn SAP hat da seinen Sitz und deswegen die schwimmen da in Geld und pflastern ihre Wege mit, weiß ich nicht, Granit oder so.
Die scheinen das ja zu zahlen.
Die scheinen das da zu zahlen, genau.
Ja, in Essen ist das nicht so üblich.
Deswegen pflastert ihr eure Straßen gar nicht mehr.
Nö, deswegen ist der Bahnhof zum Beispiel, seitdem wir Kulturhauptstadt sind, immer noch nicht fertig geworden, obwohl wir ja schon in der zweiten Hälfte des Jahres sind. Aber das ist ein anderes Thema.
Okay, alles klar. Was muss man so zahlen, womit muss man so rechnen, wenn man sich einen Steuerberater nimmt?
Das kommt ganz drauf an, was man eben für Pflichten aufgibt. Das kann so. Bitte?
Stimmt.
Ach so, ja, das stimmt. Der Steuerberater kann alles übernehmen von der vom Jahresabschluss, also reiner Jahresabschluss, bis hin zur Umsatzsteuervoranmeldung, Belege sortieren, Buchungen, Kommunikationsvollmacht mit dem Finanzamt, Entscheidungsvollmacht mit dem Finanzamt, Entscheidungen treffen und so weiter und so fort. Das kann der Steuerberater alles machen, Widersprüche, Einigungen, Verhandlungen und so weiter, falls man in die Bredouille gerät irgendwann. Das wird dementsprechend natürlich auch honoriert. Ich weiß nicht ganz genau, wo es startet. Ich weiß nur, was ich zahle und bei mir sind es knapp über 200 Euro im Monat.
Genau, also so für so einen Abschluss hängt es halt auch sehr davon ab, wie viel man entsprechend irgendwie an Umsatz gemacht hat, aber auch vor allem, wie gut man das Ganze da sortiert reinreicht. Und da kann man so mit es fängt wohl irgendwie so bei 600 ungefähr an und geht dann so in den Anfang 1000er Bereich. Jedenfalls das, was da irgendwo dazwischen liege ich meistens und ist auch so das, was ich so gehört habe. Wenn man dementsprechend alles machen lässt und auch die Umsatzsteuervoranmeldung, dann geht da so im Jahr, naja, sagen wir mal ein kleines MacBook Pro noch mit drauf.
Genau. Wobei ich bei mir sagen muss, also es ist nicht so, dass ich dann meinen Jahresabschluss nochmal extra zahle, sondern der ist mit drin in der monatlichen in dem monatlichen Honorar für den Steuerberater, sodass sich das also sehr gerade und glatt verlaufend übers Jahr gleich hält mit den Kosten.
Genau. Sucht euch am besten den Selbstständigen in eurer näheren Umgebung, mit dem ihr so am besten klarkommt und fragt, ob der mit seinem Steuerberater auch gut klarkommt und dann geht am besten zu dem, weil ich finde es enorm wichtig, dass man zu seinem Steuerberater ein sehr gutes Verhältnis hat und ja, da nicht nur eine rein geschäftliche Beziehung hat, beziehungsweise eine geschäftliche Beziehung, die sich nicht rein geschäftlich anfühlt oder irgendwie sowas. Richtig.
Ich habe schon an schlechten Steuerberatern Geschäftsmodelle und Firmen scheitern sehen. Und das ist nicht schön. Und das kann passieren. Deshalb, also Vertrauen ist wichtig. Ein guter Steuerberater ist auf jeden Fall sehr, sehr wichtig. Wenn ein Steuerberater einen nicht davon unterrichtet, dass man immense Beträge nachzahlen muss, gerade wenn man dann in den Bereich kommt, dass man vielleicht eine 400-Euro-Kraft hat oder vielleicht auch mal einen Angestellten hat in einer größeren, mit einer größeren monatlichen Belastung dann an Personalkosten und so weiter, dann kommt man ganz schnell in die Lage, dass man da Fehltritte machen kann, wenn man nicht ordentlich beraten wird.
Genau. Also am besten ist es, ihr sucht euch einen, der am Anfang auch so ein bisschen entspannt mit einem umgeht und einem das so alles irgendwie erläutert und einem erklärt, worauf es ankommt. Ich fand es ganz angenehm, dass mein Steuerberater da direkt am Anfang nicht so auf die Uhr geschaut hat, sondern erstmal dafür gesorgt hat, dass ich da vernünftig irgendwie reinkam und das als Investition auch mit in sein eigenes Geschäft dann langfristig gesehen hat. Und vor allem mir auch schon so, das ist halt, wie gesagt, enorm wichtig, auch schon am Anfang mitgegeben hat, worauf ich mich dann so dementsprechend gegebenenfalls am Jahresende einzustellen habe und welchen Anteil meiner Einnahmen ich doch bitte feinsäuberlich geordnet auf ein Tagesgeldkonto schieben soll. Gibt es sonst noch irgendwas zu dem Punkt Steuern, Finanzen, Finanzamt, Abrechnungen, den ganzen Mist zu erzählen?
Eine letzte Sache vielleicht noch, die mir gerade einfällt. Allgemeiner Tipp, bei Sachen mit dem Finanzamt, bei Sachen mit Steuern im Allgemeinen, Gewerbeamt und so weiter, nicht die Augen zumachen. Es wird alles immer schlimmer, wenn man nicht hinguckt. Man muss sich den Sachen sowieso stellen und deshalb macht man es lieber früher als später. Man sollte genug Geld zurücklegen, lasst euch beraten von euren Steuerberatern. Die sagen euch, was für Summen von einer Rechnung ihr zurückstellen müsst für die Steuer. Und haltet euch dran, sonst erwacht ihr irgendwann ganz böse.
Okay.
Und damit das jetzt nicht das Schlusswort war, so negativ, Marcel, wer sollte sich selbstständig machen? Magst du uns ein Fazit mit auf den Weg geben?
Also ich glaube, das Wichtigste ist auf jeden Fall, dass man hinter dem, was man tut, vollkommen steht, weil als Selbstständiger ist es nicht so leicht möglich, wie vielleicht in der einen oder anderen Festanstellung, sich so durch den Tag zu schummeln. Da, wenn man da erfolgreich sein will, glaube ich, muss man schon sehr hinter dem stehen, was man kann und natürlich irgendwie auch was können. Für mich war ziemlich wichtig, dass so mein soziales Umfeld hinter mir steht. Ich glaube, da sollte man auch zuvor darauf achten, dass man da Halt hat oder ansonsten dafür sorgen, indem man darüber spricht. Und ein bisschen Disziplin ist, glaube ich, auch noch wichtig, um einfach so mit Geld umgehen zu können, am Ende noch was für die Steuer zu haben und so irgendwie seinen Papierkram zusammenzuhalten.
Wunderbar. Dem habe ich nichts hinzuzufügen.
Alles klar. Dann danke ich dir sehr herzlich für die, ich habe nicht drauf geschaut, aber inzwischen bestimmt 7 Stunden.
10.
Ja, ich denke, da werden jetzt noch viele, viele Rückfragen kommen, vieles, was wir vergessen haben. Ich wäre sehr dankbar, wenn das einfach in den Kommentaren gesammelt wird. Vielleicht auch, was wir falsch gemacht haben. Wir haben ja von vielen auch nur so ein gefährliches Halbwissen.
Absolut. Sehr gefährlich.
Insofern, ich glaube, wir werden da vieles vielleicht noch in den Kommentaren beantworten können. Löchert uns mit Fragen zu Stefans privater Versicherungslage, könnt ihr ihn gerne privat und nicht öffentlich fragen. Und ansonsten kommt da bestimmt noch mal eine Sendung hinterher. Dank dir, Stefan.
Dank dir, Marcel.
Und bis nächste Woche.
Bis dann, ciao.
Mehr Qualität im Webdesign durch Webstandards. Tipps und Tricks zur Umsetzung findet ihr bei den Webkrauts auf webkrauts.de für ein besseres Web. Weitere Informationen und die Links zur Sendung auf technikwürze.de.
Ey Mann, du kannst doch nicht einfach eine Schlägerei in meinem Laden anfangen.
Oder so.
Ja, das bringen wir.
Nein. Das hast du jetzt noch nicht aufgenommen, oder?
Nein.